Crop FM, Ausgabe Nummer 571. Wir schreiben den 29. Mai 2026. Mein Gast heute Abend ist Oliver Tappe und es geht um außerkörperliche Erfahrungen. Und wie immer, ist auch heute wieder der Cropcom am Start, jener Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch heute Abend beteiligen kann, erreichbar über die Website cropfm.at. Einfach einsteigen, Fragen reintippen, vor allem im zweiten Teil der Sendung gehe ich sehr gern darauf ein. Und ich werde jetzt auch gleich die Skype-Leitung aufmachen. Dort kann man ebenfalls anrufen mit Telefon oder per Webclient. Bitte nicht vergessen, dann, wenn ihr drankommt, den Player auszuschalten und vielleicht vorher kurz einen Soundcheck zu machen. Und wir freuen uns auf eure Fragen. Ja, zu dieser Sendung gibt es eine Website, cropfm.at, und von wo auch immer man diese Sendung hier gerade hört, es gibt viele Quellen, auf die Website sollte man auf jeden Fall schauen, denn dort gibt es dann überhaupt alle fast 571 Sendungen im Archiv als hochauflösende MP3s, es gibt die ganzen RSS-Feeds. Man kann die einzelnen Sendungen verlinken und ich bedanke mich bei allen, die das tun, ganz herzlich, weil das hilft natürlich, das Ganze weiter zu verbreiten. Und auf der Seite gibt es natürlich auch den orangen Button mit dem Herz, den CropFM-Spenden-Button. Auf der Startseite auf CropFM.at findet man den recht prominent oben rechts ein bisschen. Und an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Und auch heute wieder ist das Coverbild natürlich von Matthias Töpfer gestaltet. Großartiges Bild wieder einmal. Seit 40 Jahren ist der Mann im Bereich Grafik, Illustrationen und Fotodesign, Industriefilme etc. tätig. Mehr von ihm und seiner Kunst und über ihn erfährt man auf atelier-töpfer.de mit OE geschrieben. Und natürlich kann man den Mann auch engagieren für eigene Projekte. US-Supergeheimdienst NSA gibt ehemals streng geheime UFO-Akten frei. Bei all den relativ pixeligen neuen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von UAPs, die unlängst veröffentlicht wurden, ging diese Meldung ja fast ein wenig unter. Andreas Müller berichtet auf Grenzwissenschaft aktuell dazu. Ein jahrzehntelanges juristisches Ringen um die Freigabe streng geheimer UFO-Akten des US-Geheimdienstes NSA endet in der Veröffentlichung hunderter Akten zu unidentifizierten Flugobjekten und anomalen Phänomenen im Luftraum. Aber ja, vor 20 Jahren hätte man nicht einmal an die Existenz der NSA geglaubt und noch viel weniger, dass sie beschäftigt sich vor allem mit Signaling Intelligence und so weiter, also dass sie auch zum Thema UFOs etwas zu sagen hat sie natürlich. Und schon vor vielen Jahren haben da, oder vor in den 80ern haben da Leute schon gesagt, dass die wahrscheinlich auf diesem Thema Thema UFO einer der wichtigsten Organisationen sind. Aber wie gesagt, da hat ja noch sowieso keiner geglaubt, dass die überhaupt existieren. Und nun hat die ehemals nicht existente Agency auch noch Informationen über ein noch vor ein paar Jahren nicht existentes Phänomen veröffentlicht. Wenn auch in guter Tradition stark retuschiert. Und ich lese übrigens aber auch gerade das vor kurzem erschienene Sachbuch von Andreas Müller zum Thema UFO und werde Andreas demnächst auch wieder live begrüßen dürfen und zu diesem Thema und den ganzen aktuellen Entwicklungen mit ihm sprechen. Freue mich. Black Triangle Abduction und die Sanskrit Connection. Wladislav Raab schreibt dazu auf seinem Blog Rabulistik. So spricht man das, glaube ich, aus. Rabulistik. Bild ein Wortspiel. Und zwar schreibt, als ich mich mit dem Bericht über die UFO-Entführung von Bill und Peggy Foster aus dem Jahr 1996 beschäftigte, wurde mir klar, dass hier weit mehr zusammenläuft als nur eine moderne Entführungsgeschichte. Für mich offenbart sich darin eine verblüffende Übereinstimmung zwischen heutiger Ufologie, antiker Metaphysik und geheimen Regierungsakten. Im Zentrum steht der Begriff Thala. Unter Hypnose identifizierte Bill Foster dieses Wort als Bezeichnung für eine gewaltige Basis an Bord eines schwarzen Dreiecks. Wow. Ja, mehr dazu auf rabulistik.blogspot.com. Und Verweise auf diese und viele, viele andere Dinge, die ich so finde, Nachrichten, natürlich auch News, finden Sie sich auf der Startseite von CropFM in der News-Sektion cropfm.at. Ja, und hier geht's gleich weiter mit meinem Gast Oliver Tappe. Ich habe auch sein Buch Unsichtbar gelesen. Großartig, sehr, sehr spannend, freue mich sehr drauf. Unglaubliches Thema. Ja, gerade letztens haben wir über den analytischen Idealismus gesprochen und die Folgen. Ja, das würde ich sagen, ist eines der Folgen oder eines dieser Dinge, die sich eben dann daraus eigentlich ergeben. Ja, Oliver Tappe über außerkörperliche Erfahrungen jetzt gleich live auf CropFM. Seit über 25 Jahren erforscht Oliver Tappe die Tiefen des menschlichen Bewusstseins und seit 2010 wirkt er als zertifizierter Outreach-Trainer des renommierten Monroe-Instituts. In Virginia befindet sich das in den USA. In seinen Workshops lernen Menschen, sich als multidimensionale Wesen zu erfahren und ihre Wahrnehmung für übersinnliche Phänomene zu vertiefen und zu integrieren. Oliver lebt seit über 35 Jahren in Kalifornien und hält regelmäßig Vorträge und Seminare in den USA, Kanada und im deutschsprachigen Raum. Und heute ist er bei mir auf ein Gespräch. Hallo, Oliver.
Hallo, lieber Tarek. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Kommen. Das freut mich sehr und mir ist jetzt gerade aufgefallen, du beschäftigst dich ungefähr so lange mit außerkörperlichen Erfahrungen und Bewusstseinsforschung, wie ich diese Sendung hier mache.
Ja, in der Tat, das ist mir vor 2 Tagen auch aufgefallen.
Okay. Ja, also irgendwie die 2000-2001 Zeit, da ist irgendwie einiges losgetreten worden und jetzt befinden wir uns ja wieder in so einer Zeit, wo einiges losgetreten wird, sagen wir mal so. Freut mich sehr, wie gesagt, ich habe das Buch Unsichtbar, also in Klammer und dann Sichtbar, gelesen, außerkörperliche Erfahrungen und Jenseitserkundung mit der Monroe-Methode. Ausgesprochen spannend, ein unglaubliches Thema natürlich, das hier immer wieder auch zur Sprache kommt und natürlich greift das nahtlos in zum Beispiel die UFO-Thematik meiner Meinung nach hinein, vor allem wenn es dann um Nahbegegnungen und so weiter geht, können wir vielleicht heute auch noch ansprechen, aber ich möchte heute eigentlich eher mal so the groundworks, also um was geht's ja eigentlich wirklich, kann man das unter Anführungszeichen wirklich ernst nehmen, ist es tatsächlich real oder bilden sich da manche Leute nur irgendwas ein und sind dann irgendwie so in einem Halbtrance-Zustand, Traumzustand und so weiter. Und warum glaubst du und jeder, der das schon einmal versucht hat oder der mehr Erfahrung damit gemacht hat, dass das eben offenbar nicht so ist? Du hast auch am Arthur Findlay College in England eine Ausbildung zum Trance-Medium gemacht.
Ja, eine Ausbildung ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe Kurse zum Thema unter anderem auch am Arthur Findlay College gemacht, weil die Trance und das, was ich mit der Audiotechnologie, die Robert Monroe seinerzeit hat patentieren lassen und erfunden hat, entwickelt hat, Hemisync, da gibt es sehr viele Parallelen zwischen den einzelnen Bewusstseinszuständen. Und deshalb hat mich das sehr interessiert. Und ich habe darüber hinaus auch viele Workshop-Teilnehmer, die in der Trancearbeit verankert sind und wollte einfach mal wissen, was ist die Brücke dahin und wie viele Überschneidungen gibt es?
Ja, spannendes Thema ja auch. Ich meine, ich hatte ja unlängst auch Samia Sekal zu Gast.
Ja.
Geht das so ein bisschen in das, was er macht, in diese Trance-Healing-Geschichte rein oder ist das was ganz anderes?
Bei mir ist es eher was anderes. Trance bedeutet ja eigentlich nur, dass du einen bestimmten Zustand einnimmst und Platz machst für jemanden aus der nicht physischen Welt, sage ich jetzt mal. Und beim Sami ist es so, der arbeitet mit Heilern zusammen, während ich eher mit Künstlern zusammenarbeite.
Okay. Aber es geht beim, also Mediumship, da geht's im Prinzip darum, dass man quasi sich zur Verfügung stellt als Brücke.
Ja.
Zwischen wo auch immer sich ja die Entität aufhält, mit der du jetzt gerade kommunizierst oder die was kommunizieren möchte und dem, wo wir uns jetzt befinden. Und Mimi schreibt eine wunderbare Frage. Tarek, kannst du den Gast auch zu Schlafparalysen befragen? Und meine erste Frage, Mimi, tatsächlich ist, nämlich wie du in das Ganze hineingekommen bist, wie du überhaupt auf die Idee kamst, dass du jetzt außerkörperliche Erfahrungen so intensiv erforschen willst oder zumindest einmal erforschen. Du hattest ja die erste Schlafparalyse in den 90ern. Und ja. War das dann schon ein Vorgeschmack, auf was da kommt? Oder wie... Vielleicht kannst du es ja ein bisschen erzählen, wie es da dazu kam, so dass du dann im Jahr 2000, glaube ich, dich nach Virginia aufgemacht hast ins Monroe-Institut.
Ja, kann ich sehr gerne erzählen. Meine erste Schlafparalyse war im Jahr 1993, 94 in etwa, wenn ich mich recht erinnere. Und es muss ein bisschen später gewesen sein. Ich erinnere mich an die Wohnung, in der ich war. Das war 1995, 96 um den Dreh. Und ich bin aufgewacht in den frühen Morgenstunden und habe mich als unbeweglich gelähmt wahrgenommen und bin in diesem Zustand in eine wahre Panik gekommen, weil ich A, nicht wusste, was ist das, was passiert hier mit mir, und B, hatte ich das Gefühl, dass sich eine Entität im Raum befindet und aus einem mir nicht mehr nachvollziehbaren Grund unterlag ich dem Eindruck, dass, wenn diese Entität es vermag, meinen Fuß, der unter der Decke hervorschaute, vermag zu berühren, dann bin ich tot. Ich kann nicht sagen, woher diese Angst kam, ne, oder auch dieses konkrete Wissen, ich bin gleich tot, wenn der mich berührt. Ich weiß nur, es war furchtbar. Also jeder, der schon mal eine Schlafparalyse erlebt hat und nicht weiß, was das ist, der kommt quasi, er wird traumatisiert, kann man ganz einfach sagen. In Wirklichkeit ist eine Schlafparalyse ein ganz natürlicher Zustand, den wir automatisch in der REM-Phase unseres Schlafzykluses einnehmen. Das ist ein Selbstschutzmechanismus des Systems, unseres Körper-Geist-Systems, damit wir nicht die Bewegungen in unseren wilden Träumen mit unserem physischen Körper nachvollziehen. Und damit schützen wir natürlich A, uns selbst und B, auch unsere Bettgenossen und Bettgenossinnen, insofern es welche gibt. Denn wir würden wahrscheinlich doch sehr seltsame Bewegungen machen. Heute weiß ich auch, dass diese Entität nur eine Projektion meines eigenen Selbst war und niemand Fremdes. Aber damals mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen über dieses Phänomen habe ich natürlich nicht adäquat reagieren können. Aber ich will vielleicht an dieser Stelle einwerfen, weil das sehr, sehr hilfreich ist. Wenn man sich in so einer Situation wiederfindet, dann gibt es zwei Möglichkeiten, die Schlafparalyse zu beenden. Denn es gibt zwei Muskelgruppen, die sich immer bewegen lassen. Einmal die Augenmuskeln. Wenn man die Augen rollt, dann löst man sich aus der Schlafparalyse und die Atemmuskulatur funktioniert natürlich auch. Und wenn man den Atemrhythmus bewusst ändert, dann wacht man auch aus diesem lähmenden Zustand auf.
Oh, das ist aber eine potenziell sehr hilfreiche Information. Ja.
Man muss es wissen, man muss sich daran erinnern in dem Moment, das ist doch noch wichtiger als das Wissen.
Ja, das ist wahrscheinlich das
Problem. Ja, und wie es dann weiterging, also diese Schlafparalyse hatte tatsächlich nichts mit meinem Besuch am Monroe-Institut zu tun. Ich habe, als ich 1991 in die USA eingewandert bin, auf dem Flug dorthin ein Buch gelesen, das ich in der Offenbacher Fußgängerzone von einem Ständer, wie früher die Buchläden hatten, so Drehständer, abgegriffen hatte. Und ich war in Eile und habe nur den Titel gesehen, Der Mann mit den zwei Leben. Und dachte, ach spannend, hört sich nach Krimi an, nehme ich mal mit. Und als ich dann im Flugzeug saß, ist mir erst klar geworden, dass es sich nicht um einen Roman handelte, sondern um die Tatsachenberichte eines Bewusstseinsforschers namens Robert Alan Monroe. Und für mich klang das damals so ein bisschen wie Fiction. Ich habe so weit gelesen, wie ich konnte während des Fluges, habe es dann etwas mehr als die Hälfte, glaube ich, habe ich gelesen. Und dann habe ich es zu Hause ins Regal gestellt, in meinem neuen Zuhause in den USA. Und es ist durch mehrere Umzüge mit mir mitgewandert, obwohl ich nie wieder reingeschaut habe. Als ich dann im Jahr 2000, zu der Zeit war ich als Fernsehjournalist tätig für deutsche Boulevardmagazine und habe Kurzbeiträge produziert. Und da bekam ich eine Anfrage von einem Sender, der sagte, ob ich auch ernstere Sachen machen würde. Ich könnte doch mal zum Monroe-Institut fahren und man hätte gehört, dort passieren wilde Dinge. Vielleicht kann man da ja mal mit einem Kamerateam einlaufen und schauen, was da dran ist. Und im Jahr 2000
spricht für das Boulevardmedium.
Bitte?
Spricht für das Boulevardmedium, dass Sie dieses Thema aufgreifen wollten.
Ja, es war aber damals tatsächlich keine Boulevardsendung. Es war nur ein Redakteur, ein Crossover-Redakteur, der eigentlich für eine andere Sendung gearbeitet hat.
Okay.
Und ich habe dann mit dem Institut Kontakt aufgenommen. Man muss natürlich auch sich zurückerinnern und wissen, im Jahr 2000 gab es nur analoges Internet. Wenn überhaupt jemand eine Webseite hatte, dann war die sehr, also einfach, ne? Das war in der Regel so eine Visitenkarte ohne Unterseiten. Aber das Monroe-Institut hatte tatsächlich schon eine Webpräsenz und ich habe dann dort angerufen und mit der Tochter Laurie Monroe sprechen können, die Tochter von Bob Monroe. Er war 1995 schon verstorben und sie war die aktuelle Direktorin und hat mir aber sehr schnell verständlich gemacht, dass sie kein Interesse daran hat, Presse einzuladen, schon gar nicht Fernsehen, weil das, was dort passiert, A, nicht mit Fernsehkameras zu beobachten ist, weil es unsichtbar ist in der Tat, und B, hatten sie auch schon weniger gute Erfahrungen mit Vertretern der Presse gemacht, die sich dort mehr oder weniger eingeschlichen hatten und dann Berichte geschrieben hatten, die wirklich nicht das wiedergegeben haben, was wirklich dort unterrichtet wird oder passiert.
Ja, das kennen wir auch, ne?
Ja, genau. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, dieser Beitrag hat sich nie verwirklicht, aus dem Grund eben, weil es nichts mit der Kamera einzufangen gab. Aber ich war dann plötzlich wieder angefixt und erinnerte mich an das Buch. Hab das aus dem Regal genommen und habe dieses Buch dann wirklich nochmal von vorne bis hinten gelesen. Und klar, ich war 9 Jahre älter und ich hatte ein anderes Realitätsverständnis inzwischen und habe gedacht, Mann, wenn das stimmt, dann muss ich dahin. Und es hat wenige Tage nur gedauert, bis ich mich angemeldet habe. Damals gab es lange Wartezeiten. Ich bin dann am 11. November 2000 nach Virginia geflogen und habe dort 6 Tage am Institut verbracht und habe das klassische Programm, das sogenannte Gateway Voyage gemacht. Und da geht es nicht explizit um das Lernen von außerkörperlichen Erfahrungen. Vielmehr geht es darum, unterschiedliche Zustände des erweiterten Bewusstseins auszuprobieren. Und was man dann damit anfängt, ob man damit dann in außerkörperliche Erfahrungen geht oder ja, Hellsichtigkeit trainiert oder vielleicht auch in die Trancearbeit geht, das ist dann jedem natürlich selbst irgendwo überlassen gewesen. Aber für mich war dieser Aufenthalt wirklich so lebensverändernd, dass ich nach 6 Tagen nicht mehr wusste, wie ich mein Leben, so wie ich es gelebt hatte, weiterleben kann. Und ich hatte wirklich ein schönes Leben. Ne? Muss ich vorstellen, ich war jung, ich war in Los Angeles und habe einen Job gehabt, in dem ich viele, viele Menschen beneidet habe. Ne? Damals hatte ich fast täglich Interviews mit Stars zu aktuellen Filmen oder tolle Home Stories oder auch interessante Begegnungen durch Human Interest Berichterstattung. Und es war auch oberflächlich betrachtet, war das extrem toll, dieser Job. Auch finanziell war das genial. Aber ich habe eigentlich immer gewusst, dass damit kann ich nicht alt werden. Das ist was für eine gewisse Weile. Aber ich hatte auch keine Ahnung, was ich sonst mit meinem Leben hätte anfangen wollen. Und dieser Besuch am Monroe-Institut war dann wie eine Art Katalysator, ja, ein Portal in ein neues Leben sozusagen. Denn als ich zurückkam, war die Welt nicht mehr so, wie sie 6 Tage zuvor war, ganz ehrlich. Und ich habe mich komplett unverstanden gefühlt von meiner Umwelt, die mich natürlich auch betrachtet hat, als hätte ich den Verstand verloren. Denn niemand konnte und wollte nachvollziehen, was ich in diesen Tagen erlebt hatte. Und das war gar nicht so einfach. Ich habe dann genau 30 Tage gewartet, so wurde es vom Monroe-Institut damals auch angegeben oder es wurde gewarnt, bitte nehmt keine überschnellen Veränderungen in eurem Leben vor, ne? Lasst euch nicht scheiden oder heiratet auch nicht, kauft kein Haus, verkauft keins, sucht euch keinen neuen Job und kündigt auch nicht, sondern wartet 30 Tage und schaut, wie sich die Dinge integrieren. Und wenn dann das Bedürfnis immer noch da ist, etwas zu verändern, dann kann man drüber nachdenken. Und ich habe genau 30 Tage gewartet und dann war für mich klar, der Job muss weg, ich muss ausziehen, ich muss aus dem Land raus. Bin dann nach Australien sehr schnell innerhalb von wenigen Wochen und habe mich ein Jahr lang zurückgezogen, habe eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht an der Universität Sydney, die das damals tatsächlich als Studiengang anboten und habe versucht zu integrieren.
Deine Yoga-Erfahrung klingt schrecklich.
Ja, so, die war auch rückblickend wirklich unüberlegt und schrecklich, ja, kann man nicht anders sagen.
Okay, das allein ist ja schon mal interessant, ja, dass man Menschen vor einem 6-tägigen Seminar sagt, sie sollen da so eine Cool-Down-Phase einmal einlegen und nicht sofort ihr gesamtes Leben umkrempeln. Ich glaube, daran erkennt man, glaube ich, auch ein bisschen, wie lebensumkrempeln das ist, was man dort offenbar erlebt.
Ja, sicherlich nicht für jeden. Aber in der damaligen Zeit, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir vor 25 Jahren, was spirituelle Arbeit anging, ganz woanders standen.
Oh ja.
Heute ist vieles Mainstream geworden, was vor 25 Jahren nur hinter vorgehaltener Hand besprochen werden durfte.
Und auf Koppelfilm.
Ja, genau. Aber es ist, wie gesagt, also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auf totales Unverständnis getroffen, dass ich mich plötzlich nicht mehr wohlfühlte in meiner Haut, in meinem Leben. Und jeder hat gesagt, der hat den Verstand verloren, der ist gehirngewaschen worden. Ne?
Yeah.
Und ich selber habe das tatsächlich auch immer mal wieder geglaubt, weil ich dachte, was mache ich denn hier? Ich kann doch nicht einfach alles aufgeben, was ich mir hier mühsam aufgebaut habe. Aber ich habe ehrlich gesagt nie wieder zurückgeblickt.
Ja. Erzähl doch einmal, was ist da passiert bei deinem ersten Aufenthalt im Monroe-Institut?
Also es ist so, dass dort 24 Teilnehmer und zwei Trainer in einem ja sehr knorrigem alten Seminarhaus untergebracht sind. Es gibt insgesamt zwei Gebäude. Eins ist die alte Villa von Robert Monroe, die man auch zum Seminargebäude umfunktioniert hat. Aber ich war in dem sogenannten Nancy Penn Center, dem Hauptseminaraustragungsort. Und das ist so aufgebaut, dass man Zimmer hat. Das sind alles Doppelzimmer mit der Ausnahme von einem. Und in jedem Zimmer stehen sogenannte Check Units. Check ist die Abkürzung für, ich hoffe, ich krieg's auf die Reihe, Controlled Holistic Environmental Chamber. Frag mich nicht, was das bedeutet. Das hat Monroe sich ausgedacht. Im Prinzip ist das ein Holzverschlag, der einen schweren schwarzen Vorhang hat, in dem man sich zurückzieht zum Schlafen und aber auch, um diese Übungen zu machen. Und da ist eine Matratze drin, die ist 90 Zentimeter mal 2 Meter lang. In der Regel, einige sind ein bisschen breiter. Und dort sind sowohl Kopfhörerkabel, die aus der Wand kommen, aber auch Boxen innen installiert und bunte Lichter, bunte Lampen. Man kann sich dort eine Atmosphäre schaffen, wie man es gerne hat. Man ist relativ lichtgeschützt dort drin. Eigentlich ist die Grundidee gewesen, dass man einen stillen Raum schafft. Aber in so einem alten Holzgebäude, ne, das arbeitet natürlich und knarrt und krächzt an jeder Ecke und man hört auch seinen Zimmernachbarn, wenn der schnarcht oder irgendwelche Laute von sich gibt. Also es ist alles andere als ruhig. Aber man hat zumindest einen kleinen privaten Raum für sich, wo man den Vorhang zuziehen kann und sich in Dunkelheit den Meditationen öffnen kann. Und die werden, wie gesagt, dann über Kopfhörer eingebracht und der Trainer sitzt an einem Mischpult und erklärt, dass es jetzt gleich losgeht. Und dann werden vor aufgezeichnete Meditationen von Robert Monroe über dieses Soundsystem eingespielt. Und diese Aufnahmen haben Frequenzen unterlegt, die im menschlichen Gehirn sogenannte binaurale Schwingungen verursachen. Und hier ist vielleicht wichtig zu wissen, was sind binaurale Schwingungen und wie wirken sie? Monroe hat seinerzeit, als er in seiner Forschungsphase war, in den 60er bis 80er Jahren sehr viel mit Sound geforscht, weil er war Radioproduzent in seinem früheren Leben, in Anführungsstrichen, in New York City, bevor er seine erste außerkörperliche Erfahrung hatte im Jahr 1958. Man muss wissen, natürlich gab es damals kein Internet. Man konnte diese Phänomene nicht recherchieren. Alles, was man tun konnte, war tatsächlich in die Stadtbücherei gehen und schauen, gibt's da Literatur? Aber die gab es nicht. Und so hat sich Monroe tatsächlich selbst auf den Weg gemacht. Zum Glück hatte er ein großes finanzielles Polster, weil er sehr erfolgreich war als Radioproduzent. Und hat New York City verlassen, hat sich eine Ranch in Virginia gekauft und dort dann quasi eine Art Labor eingerichtet, sehr primitiv zunächst. Ein Mann, der dazu kam, der heute auch in der Szene weltberühmt ist, ist Thomas Campbell mit seinem Kumpel Dennis Manerick.
War schon Thomas bei mir zu Gast, genau. Und ist einer meiner Helden. Ja.
Ja. Tom ist damals als junger Doktorand zu Monroe gekommen, aus reinem Interesse, weil er gehört hatte, was Monroe dort macht auf seiner Ranch. Und die beiden Jungs haben dann Monroe geholfen, die Audiotechnologie, die heute unter dem Namen Hemisync bekannt ist, zu entwickeln. Und Hemisync basiert auf einem Phänomen, was eigentlich ein deutscher Wissenschaftler schon im 19. Jahrhundert erkannt hatte, dass Frequenzen im menschlichen Gehirn, wenn sie eine bestimmte Differenz aufweisen, sogenannte binaurale Schwingungen verursachen. Und das passiert, wenn wir von, sagen wir mal, ins rechte Ohr eine Frequenz einspeisen und ins linke Ohr eine minimal andere Frequenz. Diese Differenz wird vom Gehirn als Störung wahrgenommen und es bildet sich ein sogenannter stummer oder stiller Ton. Und dieser stille Ton interagiert mit anderen stillen oder stummen Tönen, die wiederum durch eine weitere Schicht von Frequenzen eingespielt werden. Also man darf sich das wie so ein Baumkuchen vorstellen. Das sind unterschiedliche Schichten, die miteinander agieren. Und im Gehirn entsteht eine stille Symphonie, die wiederum beide Gehirnhälften so triggert, dass sie kohärent zu arbeiten beginnen. Deswegen Hemisync steht für Hemisphärensynchronisation. Und man kann das sehr schön anhand von Messungen auch nachweisen, wie diese binauralen Schwingungen wirken und wie kohärent eben auch ein Gehirnwellenmuster sein kann unter dieser Form der Stimulierung. Das ist aber ein Phänomen, was es schon im Zweiten Weltkrieg gab. Wenn die Bomberpiloten gestartet sind, waren die in Todesangst. Und wenn die so 5-6 Minuten in der Luft waren, diejenigen, die zurückgekommen sind, es waren ja nicht allzu viele, haben dann berichtet, dass sie oben unterwegs sehr ruhig wurden. Und niemand konnte sich das zunächst erklären. Aber auch die Flugzeugmotoren schwingen nie 100% gleich. Das heißt, die Frequenz, die man rechts vom rechten Motor kommt und die vom linken Motor, sind eben minimal unterschiedlich. Und dadurch stellt sich eben ein kohärentes Gehirnwellenmuster ein und es kehrt eine Ruhe ins System.
Interessant. Ich meine, binaurale Beats basieren ja auf dem schon vor langer Zeit davor gefundenen Effekt, dass wenn jetzt zum Beispiel das linke Ohr kriegt 300 Hertz, das rechte Ohr kriegt 305 Hertz, dann bildet sich eine, so wie du sagst, stille Schwingung von 5 Hertz, die quasi dann nur im System abgebildet ist quasi. Also, und die dann aber auch beide Hirnhälften quasi synchron schwingen lässt. Kann man sich das so irgendwie vorstellen? Ja.
Ja.
Und dann je nachdem, was man für Differenzen hat, und wahrscheinlich hat die Ausgangsfrequenzen, da hat man wahrscheinlich experimentiert und rausgefunden, was dann wie wirkt, nehme ich an.
Genau. Monroe hat sehr viel auch im sogenannten Reverse Engineering gearbeitet. Er hat Gehirnwellenmuster von besonders talentierten Menschen oder auch seinen Probanden im Labor zugrunde gelegt und hat gesagt, okay, dieses Gehirnwellenmuster möchten wir in Zukunft bei allen Menschen triggern können. Und dann hat er sich hingesetzt und so lange experimentiert, bis er eine Frequenzrezeptur entwickelt hat. Das war alles analog, das hat Jahre gedauert. Bis eben er mit dem Ergebnis zufrieden war. Und das Ergebnis ist, dass wir eine Palette von unterschiedlichen Frequenzrezepturen haben, die uns erlauben, sehr genau definierte Bewusstseinszustände in wenige Minuten einzunehmen. Das heißt, man hat ein grundsätzliches Gehirnwellenmuster, was sich einstellt. Jeder darf dann noch so ein bisschen persönlich dran rumschrauben, sage ich mal. So ein bisschen wie den Radiosender auf dem analogen Radio zu suchen, weil jedes Gehirn dann doch ein bisschen unterschiedlich ist und auch der Hintergrund der einzelnen Probanden oder auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen heute in Workshops sind natürlich sehr individuell und da bekommt man quasi eine gute Plattform und von dort aus kann man sehen, dass man das Feintuning, die Feineinstellung nochmal selber da reinbringt. Das hört sich jetzt sehr kompliziert an, ist es aber eigentlich gar nicht.
Und Tom Campbell, das schon erwähnt, also der hat ihm dann quasi dabei geholfen, diese Technik zu entwickeln oder weiterzuentwickeln oder zu adaptieren, nämlich die von Hemisync. Und ich glaube, Robert Monroe hat ja Tom Campbell auch gefragt oder darum gebeten, das irgendwie in eine physikalische Theorie einzubetten, oder? Ich meine, ich habe so in Erinnerung, es ist auch schon lange her, dass ich My Big Toe gelesen habe, dass also Bob Monroe am Physikinstitut kann man jetzt nicht genau erinnern, welche Universität, war das die Caltech oder so? Ich glaube, es war Caltech, egal. Junge, aufgeschlossene Studenten gesucht haben, die quasi Meditation erlernen wollen und ihm dann irgendwie dabei helfen, zu erklären, was da passiert, oder?
Ich bin nicht 100% mehr so drin in der Vergangenheit. Ja. Also ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen, aber das klingt sehr stimmig, was du sagst. Ne? Und aber es war ja so, dass Thomas Campbell dann auch relativ schnell wieder seinen eigenen Weg gegangen ist, weil er sein Physikstudium beenden wollte oder seine Doktorarbeit, sein PhD, was immer er da machen wollte. Und so sind die beiden Jungs, Tom und Dennis, wieder von dannen gezogen. Und eigentlich hat Tom dann auch nichts mehr mit dem Monroe-Institut später zu tun gehabt. Der kam dann erst zum Vorschein Anfang der 2000er. Ich bin nicht mehr ganz sicher genau, wann My Big Tour erschien. Ich meine, es muss so 2003 in etwa gewesen sein, als es plötzlich hieß, hier ist ein Buch und das ist relevant. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass das Monroe-Institut damals gesagt hat, wir wollen damit nichts zu tun haben. Das hat nichts wirklich mit Monroes Arbeit zu tun. Ja, die damalige, die damalige Direktorin, die war so ein bisschen auf dem Standpunkt, wir brauchen keine Bücher. Es gibt genug Bücher auf dieser Welt und wir haben ja alles hier, was wir brauchen zur Bewusstseinsforschung. Sie war auch gar nicht bereit, damals dieses Buch zu lesen, weil sie sagt, sie hat so viele Bücher in ihrem Leben gelesen, sie braucht das nicht mehr. Und das ist wirklich auch sehr bitter aufgestoßen, insbesondere bei den Teilnehmern damals und Stammkunden, die gesagt haben, ja, aber hier hat der Tom Campbell was ganz Revolutionäres geschrieben. Mhm. Und es hat dann tatsächlich ein paar Jahre gedauert, bis dieses Buch im Monroe-Institut im Bücherregal stand. Und dann hat man sich irgendwann aufgerafft und hat tatsächlich begriffen, dass das absolut relevant ist und sehr viel mit dem Monroe-Institut zu tun hat und dass man da jetzt mal vielleicht auch ein bisschen umdenken muss, ne? Ja. Und Realitätsmodelle nochmal neu betrachten darf.
Ja, ja. Selbst wenn man schon sehr umgedacht hat, auch dann gibt es noch immer wieder Dinge, wo man dann noch einmal sich öffnen muss. Neuen Ideen quasi, ne? Also sogar im Monroe-Institut kommt man dann in ein Fahrwasser, ne, in dem man dann gern bleiben würde.
Genau.
Ja, absolut.
Aber ich wollte wieder den Bogen schließen zu deiner Frage, damit das nicht auf der Strecke bleibt. Ne, was passiert denn dann dort mit der Audiotechnologie? Du liegst also in dieser Check-Unit und machst eine Meditation, die dauert zwischen 35 und 45 Minuten in der Regel. Und diese Meditation ist so gestaltet, dass sie A, eine gewisse Absicht verfolgt und B, eben eine bestimmte Frequenzrezeptur zugrunde liegen hat. Und so kann man durch unterschiedliche Räume reisen. Dabei kommt man oder kommt man nicht in die Wahrnehmung, dass der physische Körper verlassen wird. Natürlich haben Menschen eine vorgefertigte Meinung oder auch eine Vorstellung davon, wie eine außerkörperliche Erfahrung auszusehen hat. Und das ist oftmals nicht so, wie der Glaubenssatz das vorgibt, ne, der persönliche. Und ich hatte mich natürlich auch so ein bisschen vorbereitet auf diesen Aufenthalt und wollte unbedingt die Art von außerkörperlicher Erfahrung erleben, wo ich mit meinem Energiekörper aus dem physischen Körper austrete, die Silberschnur sehen kann, damit auch alles sicher ist und dann irgendwie, weiß auch nicht, wohin fliegen kann, zu meinen Eltern und sagen kann, hallo, hier bin ich. Ne, so habe ich mir das vorgestellt. Das ist natürlich nicht so. Das habe ich dann sehr schmerzlich erfahren müssen, dass erstmal wirklich ein gutes Verständnis auch dieses Phänomens als Grundlage sehr vorteilhaft ist. Ja, und dass man nicht einfach dem Ego hinterherlaufen sollte, um jetzt eine Erfahrung zu suchen, die jemand anders gemacht hat oder jemand anders beschreibt. Denn für jeden stellen sich außerkörperliche Erfahrungen anders dar. Für mich war es nicht so, dass ich in den ersten 6 Tagen so eine volle Astralprojektion erlebt habe, aber ich habe sehr viele Momente gehabt, kleine Erfahrungen, Teilprojektionen und Begegnungen in meiner Vorstellung, wie ich damals dachte, die mir gezeigt haben, hier ist irgendwas Grandioses, was hier passiert und ich kann es aber noch nicht einordnen. Und ich kann vielleicht so 2 Beispiele mal zu Anfang geben, die verdeutlichen, von was für Erfahrungen ich hier spreche. Relativ früh am, ich glaube, es war der Vormittag von Tag 3, Man reist abends an oder abends beginnt man, dann kommt der zweite Tag, ist ein voller Seminartag und am dritten geht's dann so richtig los, wo man sich so ein bisschen eingegroovt hat, sage ich mal. Und da war eine der Übungen, bin ich mir sicher genau, das Thema war, es ging um den sogenannten Fokus 10, das ist der Zustand, den Monroe als Körper schläft, Geist ist wach definiert hat.
Also es gibt, vielleicht kurz sollte man das sagen, mehrere Fokusebenen eben in diesem Gebäude, das Bob Monroe da geschaffen hat, so als Guide, als Führung durch diese ganzen Erfahrungen. Und da gibt es halt verschiedene Fokus-Level, auf die werden wir ja noch zu sprechen kommen. Vor allem der Fokus-Level 27 ist ja dann sehr interessant. Ja.
Ja, und der Fokus 10 ist aber die Grundlage für alles. Es sagt einfach nur, Körper schläft, Geist ist wach. Das heißt, du hast sehr klare Signale, die du über die Kopfhörer da eingespielt bekommst, die dir erlauben, diesen Drahtseilakt zwischen Wachheit und Schlaf zu zelebrieren. Das sind Momente, die sind nicht exotisch. Wir alle erleben diesen Zustand, wenn wir abends zu Bett gehen und der Körper schon in die Ruhe fällt, der Geist folgt dann. Und jeder hat schon mal versucht, diesen Moment abzupassen, aber das gelingt irgendwie nie. Das gleiche morgens beim Aufwachen. Der Geist wird wach, der Körper ist noch in der Ruhe. Und es sind kurze, flüchtige Momente, wo wir diesen Fokus 10 in unserem 24-Stunden-Rhythmus erleben. Aber dort können wir mit Hilfe der Audiotechnologie eben diesen Moment in die Länge ziehen. Und wir balancieren auf diesem zwischen Schlaf und Wachheit. Und das ist unglaublich spannend, wenn man sich dem hingeben kann. Ich bin dann am Ende der Meditation wach geworden. Da wird man immer wieder zurückgezählt ins Wachbewusstsein. Und das heißt so jetzt 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Jetzt bitte wach werden. Du bist wieder voll in deinem Körper und spürst alles um dich herum. Öffne deine Augen und mach dir Notizen. Und ich habe meine Augen nicht geöffnet, sondern habe mit geschlossenen Augen nach dem Lichtschalter in der Check-Unit gesucht, der sehr weit oben angebracht war. Völlig unnötigerweise. Und dann habe ich meinen rechten Arm ausgestreckt, beziehungsweise es war mein linker, um korrekt zu sein. Und statt den Lichtschalter zu greifen, greife ich mit den Fingern durch die Holzwand der Check-Unit. Und innerhalb einer Sekunde habe ich gespürt, wie mein Arm durch die Wand fällt und ich die ganzen Schnüre, das Holz, die Splitter, den Staub, ich habe alles wahrnehmen können, was in dieser Wand zu finden ist. Es sind ja hohle Wände. Und
taktil, hast du das wahrgenommen, oder wie?
Ja, taktil. Wahnsinn. Also so, als würde ich mit der Hand wirklich in die Wand greifen und habe mich dabei so erschrocken, dass ich natürlich die Augen aufgerissen habe, um festzustellen, dass mein Arm unter der Bettdecke liegt, genau da, wo ich ihn vor der Meditation platziert hatte und nicht in der Wand oder irgendwo draußen. Und das war für mich so der erste Moment, wo ich dachte, hier ist irgendwas anders. Also allein dieser Moment hat so viel in mir bewegt. Ich dachte, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass meine Arme unter der Bettdecke sind, ich aber wirklich diese Wahrnehmung hatte? Und ich war ja auch in dem Glauben, ich bin wach. Ich war gar nicht so wach wahrscheinlich, wie ich gedacht habe. Das war ein Erlebnis. Und kurz darauf kam ein zweites in einer Übung, in der es darum ging, zu visualisieren. Eigentlich ganz einfach, man sollte sich einen leuchtenden Lichtstab visualisieren, den man in der Hand hält. Aber ich hatte seinerzeit nicht die Fähigkeit, überhaupt Dinge mir auf Kommando vor das geistige Auge zu rufen. Und ich weiß, es gibt eine Menge Menschen, denen geht's genauso. Ich habe dann in der Meditation gelegen und war sehr frustriert, habe irgendwie auch geglaubt, ich komme da gar nicht rein. Habe immer wieder versucht, mir was vorzustellen und es klappte nicht. Und in meinem Empfinden war ich auch hellwach. Mein Körper war zwar müde oder hat vielleicht sogar geschlafen, weiß ich nicht mehr. Er war zumindest schwer. Und plötzlich tritt eine Person in mein Lichtfeld, eine wunderschöne Frau mit langen, dunklen, wallenden Locken und leicht gebräunter Haut. Und die hält mir diesen Energiestab hin und sagt, müh dich nicht so ab, Oliver, du kannst meinen nehmen. Und dann drückt sie mir den in die Hand und ich bin dabei so erschrocken, dass ich sofort aufgewacht bin, die Augen aufgemacht habe und gedacht habe, natürlich, das ist jetzt ein Traum gewesen. Ich habe das notiert, wie man uns das auch aufgetragen hatte. Jede Wahrnehmung sollte notiert werden. Und dann bin ich etwas später dann in den Gruppenraum gegangen, wo die Besprechung der einzelnen Übung dann immer im Nachhall stattfindet. Und da saßen die anderen Teilnehmer schon alle dort. Und ich habe mich ganz vorne in die erste Reihe vor die Trainer gesetzt und habe den Geschichten der anderen gelauscht. Plötzlich meldet sich von ganz hinten eine Dame, die sagt, ja, ich hatte hier eine ganz leichte Zeit, für mich war das überhaupt kein Problem. Ich habe sofort den Energiestab visualisieren können und dann habe ich gedacht, na ja, jetzt was mache ich mit dem angefangenen Tag? Ich gehe mal gucken, was die anderen so erleben. Und dann ist sie quasi durch die unterschiedlichen Räume gewandert und hat mich dann entdeckt und hat mir ihren Stab angeboten. Und genauso hat sie es erzählt. Und das war ja das, was ich erlebt hatte und das, was auch in meinem Notizbuch stand. Und ich bin dann wirklich so ein bisschen hysterisch geworden. Ich bin aufgestanden und habe gerufen, das steht hier in meinem Buch, das steht hier in meinem Buch. Und die Trainer haben das nur müde belächelt. Für die ist das Alltag, aber für mich war das die Sensation schlechthin.
Hat sie auch so ausgesehen in Wirklichkeit? Wie?
Die sah genauso aus, es war eine Hawaiianerin. Ich hatte die noch gar nicht so wirklich im Blick gehabt, weil wir waren 24 Leute und wir haben sehr viel Zeit in den Check-Units verbracht, dass man gar nicht so viel Zeit mit den Leuten da in den ersten 24 Stunden verbracht hat. Und die war wirklich gar nicht so in meiner Wahrnehmung, aber sie sah genauso aus, ne? Lange, wallende, dunkle Locken, leicht gebräunte Haut, eine wunderschöne Frau. Und genau die hatte ich ja gesehen in meinem, in Anführungsstrichen, Traum. Und das sind so diese kleinen Momente gewesen, die sich wie Perlen auf einer Kette aneinandergereiht haben. Jeden Tag waren es andere. Und das hat mir einfach gezeigt, die Welt ist nicht so, wie ich das in mir verankert hatte bis dato. Hier passieren Dinge, die ich näher betrachten möchte, zum Beispiel das Phänomen Träume, von den Sachen, von denen ich glaube, dass ich sie mir einbilde oder träume, sind viele tatsächlich Teil der Realität. Und das wurde mir sehr schnell klar, aber ich habe da nicht mehr gewusst, was ist denn jetzt Realität und was bin ich in dieser Realität? Also es war in gewisser Weise auch wirklich verwirrend nach diesen 6 Tagen. Und dann kommt man in einen Alltag zurück, in den kein Raum war damals, solche Dinge zu diskutieren mit anderen Menschen. Also ich hatte zumindest keine in meinem Umfeld. Und man fühlt sich dann doch sehr alleingelassen. Ja, und dann begann die Reise, die inzwischen 25 Jahre andauert.
Unglaublich, ja. Und genau die besprechen wir heute und das Ganze eben im Kontext von Monroe, Campbell und natürlich auch Jürgen Ziewe. Ich glaube, ihr kennt euch ja auch, ja, der auch schon mal bei mir zu Gast war. Extrem faszinierend natürlich auch, aber sehr interessantes Buch. Und ja, du bist ja dann, also seit 2010, also du hast ja dann einige dieser Retreats da mitgemacht in Virginia, in den Blue Ridge Mountains, auch ein sehr interessanter Name, ne, Blue. und seit 2010 bist du zertifizierter Outreach-Trainer. Was heißt das eigentlich genau?
Das heißt, ich bin im Prinzip Außendienstmitarbeiter und gebe außerhalb des Instituts Workshops im Namen des Instituts.
Sehr gut. Das heißt, man kann eben dich auch kontaktieren über die Website. Dann sei auch darauf verwiesen, du hast 2 YouTube-Kanäle, glaube ich, die du da betreibst.
Nein, ich habe einen, da sind aber 2 Podcasts drauf. Einer, der dienstags läuft, Astral Talk, und einer, der samstags läuft, Geistreich am Samstag, beziehungsweise wir veröffentlichen schon freitags Geistreich am Samstag.
Verstehe. Und das findet man, ist alles verlinkt, also deine Website ist verlinkt und von dort findet man dann auch sehr schnell diese beiden Podcasts und das Buch, das ich sehr empfehlen kann, wirklich, also liest sich auch sehr angenehm, ist ebenfalls verlinkt. Also nach deinem ersten Besuch viele weitere, und eine der Fragen, die sich dann natürlich stellen, um jetzt noch etwas auf diese Erfahrungen selbst einzugehen, dann im weiteren Verlauf würden mich dann natürlich auch interessieren, noch weitere Anekdoten oder weitere Erlebnisse, die du da hattest. Und das, was du jetzt als erstes schon als Beispiel gebracht hast, ist eh eines dieser richtig spannenden Anekdoten, wo nämlich mehrere Menschen einen gemeinsamen erfahren, aber außerhalb des normalen Raumes. Ne? So wie ja. Du und diese hawaiianische Teilnehmerin, die dir dann diesen Lichtstab da übergibt, weil da wird es dann nimmer mehr so einfach. Ja? Also solange man Fokus 10 und so weiter, ja, sieht man halt vielleicht irgendwas. Aber wenn sich das Ganze nachprüfen lässt, in dem Fall, ja, gut, jetzt wirklich nachprüfen könnt das nur ihr beide. Es geht jetzt nicht darum, dass man, ja, wenn man euch das nicht glauben will, dann muss man ja nicht, ne? Aber genau. Ich glaube euch das jetzt einmal. Und da wird dann, also ich verstehe, wie das dir dann so gegangen ist, wie es dir gegangen ist. Du hast einfach einen ontologischen Schock erlebt und hast das erst einmal integrieren müssen und dann hat irgendwie nichts mehr Sinn gemacht. Also das ist bei dir sicher schon sehr heftig ausgefallen quasi, aber ist ganz klar, ne? Also und vor allem eben, wenn man Dinge erlebt, die sich objektivieren lassen, ja, auch wenn das jetzt nur zwischen euch beiden war. Aber du hast die Aufzeichnung gehabt und so weiter, ja. Also auf die Dinge möchte ich dann eben später noch ein bisschen mehr eingehen. Aber zuvor vielleicht eben diese Frage, die du auch schon angerissen hast. Was passiert denn bei einer außerkörperlichen Erfahrung? Ist man außerhalb seines Körpers? Macht es in dem Kontext überhaupt Sinn? Oder ist das vielleicht nur eben, du hast ja auch schon angesprochen, also viele Falschdarstellungen oder sehr subjektive Darstellungen, die dann versucht werden, über alles drüber zu stülpen, in vor allem klassischer Literatur auch. Ich nehme an, du sprichst da auch auf theosophische und so weiter Literatur an, oder?
Ja. Ja, auf jeden Fall. In meinem zweiten Buch, da habe ich auch Bezug genommen auf auf Annie Besants Arbeit, die hat ein fantastisches Buch geschrieben seiner Zeit, Der Mensch und seine Körper. Und das war für mich nochmal auch eine Möglichkeit, außerkörperliche Erfahrungen aus einer neuen Perspektive zu betrachten oder aus einer Perspektive, die mir erlaubt, ein erweitertes Bild davon zu bekommen. Ich glaube, die Theosophen hatten da schon wirklich gute Ansätze auch.
Definitiv, ja. Das waren ja wirklich die ersten im Westen, die sich da überhaupt drüber getraut haben, in den 1850er, 1870er Jahren und dann natürlich Blavatsky und so weiter. Aber viele Dinge haben sich da festgesetzt, wo dann eben Leute sagen, ja, wenn ich jetzt nicht dann in meinem Astralkörper die Silberschnür baumeln sehe, dann stimmt irgendwas nicht. Und das gefällt mir an deinem Ansatz, du möchtest eigentlich Menschen zu ihren persönlichen und individuellen Erfahrungen verhelfen, weil das auch bei jedem anders ist. Weil auch jeder andere Geschichte hat, vielleicht auch eine andere Geschichte mit dieser Thematik, mit vielleicht auch diesen Orten oder diesen Teilen der Wirklichkeit, in die man da vordringt. Aber jetzt eben zurück zu dieser Frage. Geht man da wirklich aus seinem Körper raus?
Nein. Also vor 25 Jahren hätte ich gesagt, ja, ne, weil sich das so anfühlt in manchen Fällen oder bei manchen Erfahrungen, ist das tatsächlich so. Aber ich glaube, das kann man, wenn man wirklich genau die Erfahrung seziert, ne, und schaut, wie ist es zu der Erfahrung gekommen, was waren die heutigen Grundvoraussetzungen dafür, was war die Absicht, die ich mitgenommen habe in die Erfahrung. Und wie bin ich auch generell unterwegs? Ich darf verstehen, und das ist etwas, was ich erst in den vergangenen 10 Jahren so wirklich auch verstanden habe, dass wir nicht nur einen Energiekörper haben. Und wenn ich von Körper spreche, dann lade ich dazu ein, einen Körper nicht als ein Gebilde mit Armen, Beinen, Nase, Augen, Mund zu verstehen, sondern das Wort Körper in der Geometrie sagt ja auch nur, es ist eine Form. Und wir haben mehrere Energiekörper und ich lehne mich da gerne an das Vokabular der Theosophen an, die sagen, es ist der physische Körper, der Ätherkörper, der die nächste Schicht quasi bildet, dann der Astralkörper, etwas feinstofflicher, dann der Mentalkörper, der sehr feinstofflich ist, dann der Kausalkörper, der gar keine Form mehr annehmen kann und die Seelenkörper, da gibt es eine unterschiedliche Anzahl, über die ich nicht zu spekulieren wage, weil mir die Erfahrung einfach fehlt und ich kein Freund bin von Spekulationen. Aber ich kann zumindest aus meinem direkten Erfahrungsschatz sagen, dass insbesondere der Mentalkörper, der Astralkörper und der Ätherkörper und nicht zuletzt der physische Körper alle eine Rolle spielen im Kontext von sogenannten Astralreisen oder außerkörperlichen Erfahrungen. Und ich bin heute zu dem Schluss gekommen, dass wir alle mit einem gewissen Blueprint in diese Inkarnation kommen. Und dieser Blueprint beinhaltet gewisse Talente, Stärken, Schwächen, die sich vielleicht ausprägen können im Laufe eines Lebens, ohne dass ich jetzt implizieren möchte, dass das alles vorgeschrieben ist. Aber mir ist aufgefallen, dass Menschen außerkörperliche Erfahrungen auf sehr individuelle und unterschiedliche Arten erleben. Und bei genauer Betrachtung über die Jahre wurde mir deutlich, dass manche Menschen eben mit einem ausgeprägten physischen System, und da ist das Äthersystem sehr nah dran gekoppelt, auf die Welt gekommen sind. Andere mit einer astralen Prägung und wieder andere mit einem sehr gut entwickelten Mentalkörper. Und ich habe mich jahrelang bemüht, sogenannte Ätherkörpererfahrungen einzuleiten. Wenn man sich so die klassischen Übungsbücher anschaut für außerkörperliche Erfahrungen, da kommt man schnell an so altbekannte Techniken wie: ich ziehe mich an einem unsichtbaren Seil aus dem Körper oder ich rolle mich aus dem Körper oder diese Darstellung eines Energiekörpers, der sich vom physischen Körper löst. Und das kann auch so passieren, aber die Betrachtung, dass da etwas im Körper ist, ist für mich überhaupt nicht mehr stimmig. Da stehe ich nicht mehr mit in Resonanz, denn Bewusstsein ist fundamental. Das heißt, Bewusstsein ist unser physischer Körper oder auch die anderen Energiekörper sind nur temporäre Vehikel und haben nicht den Bestand, den Bewusstsein als solches hat. Bewusstsein nutzt diese Vehikel, um sich selbst zu erfahren. Und es macht für mich auch durchaus Sinn, dass Bewusstsein eine gewisse Prägung mitgibt, ne, oder einen gewissen Blueprint. Denn wir brauchen in dieser Realität eine Menge Menschen, die sehr physisch geprägt sind. Einzig aus dem Grund, weil es ist ja die physische Realität, ne, all die Menschen, die Landarbeiter sind, Handwerker, Krieger, Jäger. Na, und es gibt natürlich immer Ausnahmen, auf jeden Fall. Aber die sind, wenn man insbesondere die Länder der dritten Welt anschaut, ne, die sind nicht unbedingt philosophisch geprägt. Ne, die arbeiten, damit sie ihre Familien ernähren können, damit die Butter aufs Brot kommt. Die denken nicht an außerkörperliche Erfahrungen. Es sei denn, sie kommen irgendwo aus einem Stammesgefüge, in dem vielleicht in den Riten so etwas mit verankert ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass es Menschen gibt, die sind hier, um ihren physischen Körper zu spüren, um damit zu arbeiten, um auch die Malessen des physischen Körpers zu erleben. Und die werden sicherlich auch diese Art der Erfahrung nicht suchen. Und wenn sie spontan passiert, dann in der Regel so, dass wie bei Robert Monroe selbst, dass sie sich im Ätherkörper plötzlich befinden und einen Blick aus einer anderen Perspektive auf den physischen Körper oder etwas anderes in der Nähe bekommen. Der Ätherkörper, mit dem wir so diese klassischen Übungen quasi machen in der Regel, das sich rausrollen aus dem Körper oder an dem Seil herausziehen, hat nur einen sehr kleinen Bewegungsradius, weil er an den physischen Körper gekoppelt ist. Und aus meiner Beobachtung heraus tatsächlich auch materiell ist. Und er löst sich auf nach dem physischen Tod. Es gibt da unterschiedliche Beobachtungen, aber generell sagen die meisten, dieser Ätherkörper löst sich 3, 4, 5 Stunden nach dem physischen Tod auf. Es gibt Beobachtungen, dass es auch länger gedauert haben kann bei einigen, aber der wird zu dem, was er früher war, genauso wie unser Körper auch wieder zu Erde und Staub zerfällt irgendwann, unser physischer.
Das klingt Menschen, in Ulrich Kramers Theorie, in seiner Mindwalking-Theorie, nach den Vitalkörpern, die du da beschreibst. Aber ja, es ist immer wieder interessant, auch die Parallelen zwischen diesen verschiedenen Sichtweisen zu sehen. Ja.
Okay. Der Astralkörper ist der Körper, also dieser Ätherkörper hat auch nicht die Fähigkeit, über die Physis hinaus zu reisen. Der hat einfach nicht die Möglichkeit, eine andere Frequenz anzunehmen. Und was da aus dem Ätherkörper heraus als physische Realität wahrgenommen wird, ist auch gar nicht die Physis, sondern eine, ja, ich nenne es immer Substruktur, ein Abbild der physischen Realität, was die physische Realität zu 99% widerspiegelt. Aber dann gibt es doch feine Unterschiede, die man dann erkennen kann. Zum Beispiel Manifestationen, die sich aus nicht physischen Räumen bis in die Ätherschicht quasi der Physis manifestiert haben, aber nicht so ganz den letzten Schritt in die Materie geschafft haben. Und das kann sein, um mal ein banales Beispiel zu nehmen, ich lebe in einem Haus und stelle mir vor, dass ich einen wunderschönen Holzfußboden habe, aber ich habe kein Geld dafür, das jetzt zu machen. Also habe ich noch den alten Teppichboden von den Vormietern da drin. Und in meiner Vorstellungskraft entwickelt sich aber dieser Holzfußboden. Und es ist sehr wahrscheinlich, wenn ich eine Ätherkörpererfahrung habe, dass ich dann verwundert bin, warum ist in meinem Zimmer hier ein Holzfußboden und kein Teppich. Das führt dann zu Verwirrung, aber da hat sich ein Wunschdenken quasi, wenn es emotional geladen war, schon bis dorthin getragen, manifestiert, aber den letzten Schritt noch nicht vollzogen im Manifestationsprozess. Der Astralkörper, wenn jemand mit einem sehr gut ausgeprägten Astralkörper auf die Welt kommt oder seinen Astralkörper eben innerhalb der Inkarnationsspanne gut trainiert, das kann man auch, der hat die Möglichkeit, sowohl die Astralwelten zu bereisen, als auch diese Substruktur der Physis und die Physis selbst, manchmal, nicht immer. Der Mentalkörper, wenn jemand im Mentalkörper mehr zu Hause ist als in anderen Energiekörpern, dann ist es so, dass sowohl die Astralwelten als auch die Physis und die Substruktur komplett offen stehen und man kann sich frei bewegen sozusagen, weil aus dem Mentalkörper heraus die Frequenz nach unten quasi drückbar ist. Aber selbst jemand, der im Mentalkörper verankert ist, der wird nie so wirklich in den Kausalkörper wechseln, ins sogenannte Einheitsbewusstsein. Dazu gehört dann schon sehr, sehr viel Training in Meditation und Hingabe. Das nur so als generelles Verständnis. Und ich weiß, jetzt kommen einige Stimmen, die sagen, ja, aber es gibt doch noch den Emotionalkörper in vielen Philosophien. Ich habe da die Betrachtung der von Annie Besant aus der Theosophie übernommen, dass der mental, dass der Emotionalkörper so eng mit dem Astralkörper in Verschmelzung ist, dass man sie nicht trennen muss voneinander. Und es ist so, dass die Astralebenen oder Räume sich über Emotion und Gefühl manifestieren und nur dadurch ihre Form bekommen. Und deshalb sehe ich keine Notwendigkeit, da nochmal ein separates Vehikel anzusprechen. Für mich ist Astral- und Emotionalkörper wirklich ein und dasselbe.
Und natürlich, diese Beschreibung kommt jetzt eigentlich schon aus der Theosophie auch, ne? So ziemlich eins zu eins. Du hast ja Annie Besant auch jetzt erwähnt schon mehrfach, die ja überhaupt eine äußerst interessante Frau war. War ja auch ja. Eine der ersten Frauenrechtlerinnen und so weiter.
Tarek, ich muss eine kurze Warnung aussprechen. Ich hatte im Vorgespräch schon gesagt, hier nähert sich ein Unwetter. Bei mir flackern die Lichter jetzt.
Oh Gott.
Und draußen biegen sich die Bäume. Ich warne nur vor, falls hier irgendwas jetzt gleich ausfällt, dann ist das ein Unwetter.
Du bist gerade in Deutschland, ne?
Ich bin in Südniedersachsen und hier geht's gerade richtig zur Sache, merke ich.
Okay, ja, wir haben die Telefonleitung sonst noch, aber ja. Drück mal die Daumen, dass die Geister uns wohlgesonnen sein mögen. Diese verschiedenen Körper, die du jetzt beschrieben hast, sehr spannend, kennen vielleicht auch viele. Ich meine, hängt ja auch mit Chakra-Lehre zusammen und solchen Dingen. Ne? Gibt's da eine Abbildung oder wie hängt das mit den Fokus-Level zusammen? Muss ja eigentlich zusammenhängen, oder?
Ja und nein. Die Fokus-Level sind eine Landkarte, die Bob Monroe quasi erstellt hat, von denen oder die nicht physischen Umgebungen aufzeigen, die er in seiner Lebenszeit erforscht hat. Also er hat dort inkludiert gewisse Bewusstseinszustände, aber auch Umgebungen. Und das eine schließt das andere nicht aus, auch wenn es ein bisschen konfus klingt. Ich nehme mal den Fokus 15 als Beispiel. Den hat Monroe als Raum ohne Zeit definiert. Und dieser Raum lässt sich quasi als Portal erleben oder auch als Manifestationsraum. Wirklich, wenn man mit der Absicht dort hineintaucht, dass man die räumliche Wahrnehmung sucht, dann wird man in diesem Feld auch das Erleben haben. Gleichzeitig spiegelt es aber auch einen Bewusstseinszustand wider. Eine unglaublich tiefe Stille, einer sehr tiefen Trance vergleichbar, je nachdem, wie tief man sich fallen lässt in diesen Zustand. Und so betrachte ich die Foci von Monroe immer gerne, ist das eher ein Zustand oder ist es eher eine Räumlichkeit? Manches erfüllt beides. Aber Fokus 10 zum Beispiel, Körper schläft, Geist ist wach, ist tatsächlich ein Zustand. Das sagt es ja auch schon aus, der Zustand Körper schläft, Geist ist wach. Fokus 12 ist der Zustand des erweiterten Bewusstseins, ist auch kein Raum. Er hat willkürlich Zahlen gewählt, das muss man hier auch anmerken. Und zwischen diesen Zahlen sind Lücken geblieben. Monroe hat sich nie erklärt, warum er das getan hat. Der war halt Pragmat und er hätte auch Farben nehmen können oder Buchstaben. Leider ist es so, dass die Zahlen eine gewisse Linearität vorgeben oder auch widerspiegeln. Und das ist für mich eigentlich noch nie so wirklich stimmig gewesen. Aber das Erleben ist halt für jeden auch individuell. Und für Monroe war sein Weg sehr, sehr linear natürlich. Und er hat es so festgehalten, wie es sich für ihn dargestellt hat. Und so gibt es die Foci 1 bis 35, die zu seiner Lebenszeit gehören. Später hat dann eine Trainerin am Monroe-Institut noch die Foci 42 bis 49 definiert. Er basiert aber nicht auf Monroes Erfahrungen, sondern auf ihren persönlichen. Ist das sehr hilfreich. Also für mich war das anfangs extrem hilfreich, weil man muss verstehen, wenn man in eine außerkörperliche Erfahrung gleitet und nicht im physischen Raum landet, dann ist man komplett orientierungslos. Und dann ist es nicht weiter verwunderlich, dass man diese Erfahrungen mit Fantasie oder auch mit als Träume abtut. In Wirklichkeit sind wir dort in anderen Welten unterwegs. Und ich weiß also, das, was wir nachts erleben, von den Ereignissen, die sich in unseren sogenannten Träumen abspielen, sind die wenigsten tatsächlich Träume, die als solche sich definieren, wie zum Beispiel Träume, in denen Stress verarbeitet wird, ne, oder was immer da im Alltag passiert ist, das wird dort nochmal aufgegriffen von Systemen und integriert. Aber wir erleben ja auch luzides Träumen, was ich auch unter den Schirm der außerkörperlichen Erfahrungen mit dazu nehmen würde, weil es ja eindeutig auch in einem Raum passiert, der nicht physisch ist.
Ja, das war es. Unlängst hatte ich interessanterweise, nachdem Samir da sein Trance-Healing gegeben hat, ich glaube relativ bald drauf, ein, zwei Tage danach, hatte ich meinen ersten luziden Traum.
Ja, wundert mich nicht.
War absolut, also absolut faszinierend. Man ist tatsächlich in einem anderen Raum. Man kann die Dinge angreifen, man kann sich die Dinge ansehen. Keine Ahnung. Also ich wüsste nicht, wie man das groß unterscheiden soll. Ja?
Also der luzide Traum unterscheidet sich von einer klassischen außerkörperlichen Erfahrung oder einer Astralreise insofern, dass dieser Raum von dir unbewusst geschaffen wurde. Alles, was sich in dem Raum befindet, ist von dir aus deinem Erfahrungsschatz quasi manifestiert, bevor du in die Bewusstheit gerutscht bist. Und es gibt da sogenannte Überprüfungsmechanismen, wo man schauen kann, bin ich in einer Astralreise oder bin ich in einem luziden Traum? Wenn die Charaktere, die sonst noch dort sind, auf Fingerschnapp quasi sich dematerialisieren, weil du das wünschst, dann ist das sehr naheliegend, dass es ein luzider Traum ist, weil du kannst die Umgebung verändern, wie du willst. Du kannst auch jegliche Form annehmen und jegliche Simulation dort erleben, die du möchtest. Astrale Räume mit wenigen Ausnahmen sind Räume, die ja aus dem Konsens von vielen unterschiedlichen Individuen kreiert worden sind. Und da gibt es, jeder Raum hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten, so wie wir hier in der physischen Realität die Schwerkraft haben und die lineare Zeit, ne, ist dort. Gibt es eben Gesetze, die dort zugrunde liegen, die unumstößlich sind und die Charaktere, die sich dort bewegen, sind Individuen, die eben in Resonanz stehen mit dem speziellen Feld und die mitkreieren konstant. Und da kann man nicht alles ändern auf Knopfdruck, was in einem luziden Traum aber sehr wohl möglich ist.
Spira stellt da noch eine interessante Frage. Und zwar, Edgast, was ist mit Déjà-vus?
Da kann ich auch nur spekulieren. Ich habe tatsächlich das Gefühl, und das ist die Information, die ich von meinen sogenannten nicht-physischen Freunden bekomme, dass das tatsächlich ein physisches Phänomen ist. Und kein übersinnliches Phänomen, weil wir dort etwas wahrnehmen, was so schnell in unserem System gewirkt hat, dass es sich unter als Erinnerung widerspiegelt in dem Moment, wo wir uns bewusst darüber werden. Von daher, das ist jetzt nicht sehr befriedigend, ne, okay. Aber ich bin dafür offen, dass es wirklich eine rein physiologische Erklärung dafür gibt.
Also wie das Gehirn das verarbeitet.
Ja, es kann natürlich aber auch Momente von Déjà-vu geben, die man differenzierter betrachten muss, insbesondere wenn es um Szenen geht, die nicht im Hier und Jetzt spielen. Das, was ich eben gesagt habe, sind die berühmten Déjà-vus, wo man sich plötzlich an einem irgendwo mit Leuten unterhält, trifft sich auf der Straße und plötzlich weiß man, oh Gott, hier war ich schon mal, das ist doch schon mal passiert, das Ganze hier. Das ist ja auch so ein klassisches Déjà-vu, aber es gibt auch Déjà-vu-Situationen, wo wir an Datenströmen andocken, die tatsächlich aus vielleicht aus einem anderen Leben stammen oder woher auch immer.
Ja, okay. Also verschiedene Quellen ja. Für das, was man dann gemeinhin als Déjà-vu bezeichnet.
Ja.
Vielleicht zurück zur Frage noch einmal. Geht man wirklich aus seinem Körper? Deine kurze Antwort
genau,
war nein.
Genau. ganz wichtig, essentiell für die Betrachtung dieses Phänomens. Wenn Bewusstsein fundamental ist, dann ist es sehr klar, dass es nicht im physischen Körper verankert ist, genauso wenig wie es im Astralkörper oder im Mentalkörper verankert ist, sondern Bewusstsein nutzt dieses Feld, dieses physische Feld als Erfahrung, als Erfahrungsort und gaukelt uns so ein bisschen vor, dass wir uns in einem physischen Körper befinden. Aber dem ist sicher nicht so. Es gibt sehr schöne Übungen auch, und die man machen kann, um sich selbst das Gegenteil zu beweisen sozusagen. Und spätestens, wenn man sich mit den Energiekörpern so vertraut macht, dass man sie alle unterschiedlich wahrnehmen kann, dann merkt man, dass wir zwar physische Sinne haben, aber darüber hinaus auch noch Hellsinne, und ich würde sogar so weit gehen, dass wir besondere astrale Sinne haben, und die sind alle aktiviert. Und das ist nur eine Frage, wohin legen wir unseren Fokus? Und ich erlebe außerkörperliche Erfahrungen selten so, dass ich noch das Gefühl habe, da geht etwas aus dem Körper heraus. Und wenn wir heute mit Thomas Campbell sprechen oder mit Jürgen Ziewe oder mit William Buhlmann, die sagen genau das Gleiche. Wir haben alle irgendwo angefangen und sind über diese Illusion gestolpert, da muss was aus dem Körper raus. Aber wenn wir es objektiv betrachten und in unserem Erleben ehrlich sind, dann geht da nichts aus dem Körper raus. Es wird ganz schnell deutlich, der Körper ist nur eine Projektion. Und aus nicht physischer Sicht stellt sich dieses Gebilde aus den unterschiedlichen Energiekörpern für mich wie eine Art Hologramm dar. Aber das Wort ist falsch. Ich habe aber keine bessere Beschreibung. Man darf auch verstehen, dass nicht physische Phänomene teilweise so seltsam sind, dass es keine Worte dafür gibt, um sie zu beschreiben. Wie es dort auch Farben gibt, die einfach abseits unseres Farbspektrums sind. Töne, die wir noch nie hier mit den irdischen Ohren gehört haben. Das kann man nicht in irdisches Vokabular packen, ohne es so zu komprimieren, dass dreiviertel verloren geht. Ich kann mich immer nur versuchen anzunähern mit meinen Beschreibungen. Und wenn ich sage Hologramm, dann meine ich ein sehr vielschichtiges Gebilde aus unterschiedlichen Energiekörpern, durch das Bewusstsein zieht. Aber das Bewusstsein ist da nicht drin verankert. Nur unsere Wahrnehmung geschieht aus einem bestimmten Fokuspunkt heraus.
Also das, was man dann als seinen Astralkörper wahrnimmt oder Mentalkörper oder was auch immer, das sind dann eigentlich Visualisierungen, oder? dieses Bewusstseinssystems, damit wir das irgendwie begreifen.
Ja, es sind Projektionen des Bewusstseins. Ich würde nicht sagen Visualisierungen, weil ich glaube, das große Bewusstseinssystem hat keine Augen. Deswegen kann es nicht visualisieren im klassischen Sinn.
Also für uns, meine ich, für uns erstellte Visualisierungen, damit wir das dann visualisieren können. So. Oder dass wir halt irgendwie einen Zugang dazu finden. Ich glaube, darum geht's ja letztlich.
Ja,
ne?
ja.
Ja, Missrepräsentationen, oder das ist wahrscheinlich ein deutsches Wort, das es gar nicht gibt, aber Misrepresentations sprichst du auch an in alter Literatur. Was wäre denn da für dich so ein klassisches Beispiel? Also du hast schon das mit der Silberschnur.
Die Silberschnur.
Ja, okay. Ja.
Also es gibt Menschen, die haben diese Silberschnur in ihrem Erfahrungsschatz und ich glaube, dass das auch seinen Raum haben darf. Wir wüssten von dieser Silberschnur nicht, wenn wir nicht davon gelesen hätten. Und wir dürfen natürlich auch immer so ein bisschen davon ausgehen, dass Literatur zum Thema irgendwo suggestiv ist. Auch mein Buch natürlich, wenn ich über meine Erfahrungen berichte, dann suchen Leute genau nach diesen Merkmalen. Wenn man aber ganz, ganz objektiv da rangeht oder auch mit Menschen spricht, die außerkörperliche Erfahrungen erleben, dann merkt man ganz schnell, die wenigsten nehmen eine Silberschnur wahr. Heißt das, es gibt sie nicht oder ist es vielleicht nur ein Hilfsmittel für manche Menschen, damit sie sich sicher fühlen? Ich kann die Frage nicht mal beantworten. Ist sie für mich wichtig? Nein, absolut nicht, weil ich habe sie nie in meiner Wahrnehmung gehabt, auch wenn ich danach gesucht habe. Das ist zum Beispiel eine so eine Sache. Aber die andere Sache ist auch, dass nichts aus dem Körper heraustritt, sondern dass der Körper aus der Wahrnehmung tritt. Es ist nämlich genau umgekehrt. Mhm. Ich beginne meine Workshops immer mit der Frage gerne.
Also man verlässt nicht seinen Körper, sondern der Körper verlässt dich oder tritt in den Hintergrund.
Ich beginne immer mit der Frage und ich lade alle Zuhörer ein, sich mal morgen ein paar Minuten zu nehmen und einfach nur sich mit der Frage hinzusetzen, ohne Anspruch auf eine Antwort. Ist das Bewusstsein im Körper oder ist der Körper im Bewusstsein? Und das ist hochspannend, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, ohne zu einer Antwort zu kommen. Denn damit schließen wir den Raum der Möglichkeiten. Wenn man einfach nur mit der Frage meditiert, kann das sehr, sehr aufschlussreich und spannend sein.
Also diese Konzepte wie zum Beispiel eben der Energiekörper, die verschiedenen oder auch die Silberschnur, kann man sagen, das sind einfach Glaubenssätze und die sind letztlich auch austauschbar oder eben adaptierbar? Oder gibt es vielleicht auch verschiedene, also haben die Menschen vielleicht einfach verschiedene Erfahrungen? Oder ist ihr Energiekörper vielleicht anders gebaut? Auch, ich weiß nicht. Was glaubst
Nein,
du,
wir haben alle das Gleiche. Also wenn ich aus nicht physischer Perspektive während einer außerkörperlichen Erfahrung den Mensch betrachte, dann stellt er sich nicht da wie ein Mensch mit T-Shirt und Jeans, sondern tatsächlich wie eine Art mehrschichtiges Hologramm. Und ich kann sogar sehen, welcher der Körper tatsächlich am besten entwickelt ist. Und ich kann auch sehen, in welchem emotionalen Zustand dieses Wesen ist, was ich da betrachte, anhand der Färbungen im Astralkörper. Da gibt es sehr klare Indikatoren, die mir zeigen, ob jemand mit Angst, Mangel, Schuld oder Opferbewusstsein unterwegs ist. Das sind wir alle ein Stück weit, aber es gibt viele Menschen, die chronisch mit solchen niederen Bewusstseinsformen besetzt sind, aus ihren eigenen Projektionen heraus oder weil sie sich auch in Resonanz begeben mit dieser Art von Energie. Und das bleibt nicht ungesehen. Das hat insofern auch Konsequenzen für die Art und Weise, wie wir eine außerkörperliche Erfahrung erleben. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergeben, wie wir später unseren Übergang aus der Physis in die Astral- oder Mentalwelten nach dem Tod erleben.
Weil da spielt das natürlich auch rein. Das ist ja dann, wo es dann wirklich, wirklich faszinierend wird. Zu dem kommen wir dann hoffentlich jetzt auch dann bald. An dieser Stelle vielleicht der Hinweis, die Skype-Leitung ist offen und falls jemand anrufen möchte, ich glaube, Mondbrötchen hat da irgendwas erlebt, was sie mit uns teilen wollte. Es gibt ja sehr viele Menschen, die solche Dinge erfahren, die eben mit sogenannten außerkörperlichen Erfahrungen eigentlich Hand in Hand gehen oder damit erklärt werden können. Die wenigsten wollen aber dann auch wirklich drüber sprechen. Das ist natürlich immer noch so ein bisschen mit Stigma behaftet, natürlich. Kannst du das? Ja. Ja, ich verstehe nicht, warum immer die spannendsten Sachen stigmatisiert werden. Wirklich, wirklich öd eigentlich. Aber gut, ist halt so. Gott sei Dank gibt es ja Menschen wie dich, die nicht nur einen sehr reichen Erfahrungsschatz haben, sondern auch bereit sind, drüber zu sprechen.
Ich darf an dieser Stelle aber vielleicht auch anmerken, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich auf diesen Weg begibt, dann ist es essentiell, dass man irgendeine Art von Feedback-System hat oder auch Support-System. Ich finde das mit Jürgen Ziewe zum Beispiel, mit dem ich im Austausch bin, oder auch mit Betty Heller, die aus ihrer Arbeit heraus zwar nicht unbedingt die ständig Astralreisen erlebt, aber sie ist jemand, die mit Quantenheilhypnose Anhaftungen und Besetzungen quasi anspricht und beseitigt. Und die hat einen unglaublich großen Erfahrungsschatz, was die niederen Astralebenen angeht. Und so ein, ich habe oft Erfahrungen, die ich nicht einordnen kann. Das passiert uns allen und wir neigen dazu, ganz schnell einen Stempel drauf zu machen und zu sagen, oh, heute hat ein Außerirdischer bei mir im Zimmer gestanden. Mhm. Ich habe mir angewöhnt, im Laufe der Jahre hinter jeder Erfahrung ein großes Fragezeichen zu machen und erstmal zu kontemplieren und zu schauen, wie passt das in andere Erfahrungen rein, wodurch sind die vielleicht gefärbt, und wenn ich nicht mehr weiter weiß, oder nicht nur dann, sondern einmal im Jahr treffe ich mich mit Jürgen und Betty zum Beispiel für ein paar Tage, haben wir gerade in England bei Jürgen gemacht, und wir sitzen zusammen und vergleichen unsere Erfahrungen. Und das ist extrem wertvoll und hilft eben beim Verständnis.
Ja, und unglaubliches Beispiel, was du da gerade gebracht hast. Ne? Wie oft hat man das schon gehört? Deine Schlafparalyse, die du ganz zu Anfang erwähnt hast, da war ja auch ein Wesen, von dem du dann dachtest, wenn es deinen Fuß berührt, stirbst du. Ich glaube, je nachdem, in welchem kulturellen Umfeld man jetzt groß geworden ist oder sich befindet, sind diese Wesen dann entweder Dämonen oder Engel oder Außerirdische oder, keine Ahnung, Maschinenelfen. Oder? Ich meine, es ist, aber im Endeffekt sind diese Wesen schon, so sieht es für mich aus, schon zumindest in manchen Fällen real, in dem Sinn, dass sie unabhängig von dieser Person existieren und auch agieren, aber es wird halt dann sehr schnell irgendein Label gefunden dafür.
Ja. Ne? Ja. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir selber konstant manifestieren, aus unseren Glaubenssätzen heraus.
Das auch noch, ja.
Ja, also wenn ich mich jetzt sehr explizit und leidenschaftlich mit Reptiloiden beschäftige, ne, und meinen Tag damit verbringe, darüber zu sinnieren, Angst damit reinzubringen in dieses Phänomen, was passiert in meinem Astralkörper? Nistet sich diese Energie ein. Und je mehr dazu kommt, je mehr Angst ich mir selber mache, je stärker wird diese Energie. Das kann so weit gehen, dass sie tatsächlich eine Art Eigenleben annimmt.
Und Tulpas wären dann dieser Begriff. Ne? Das geht dann bis zur Erschaffung von Tulpas vielleicht ungewollt.
Genau. Monroe hat schon davon berichtet. Aha. Gedankenformen oder Gefühl-Gedankenformen, die sich manifestieren aus unseren eigenen Projektionen. Deswegen ist meine Einladung an alle, die mir zuhören, ne? Seid umsichtig mit euren Gedanken und seid umsichtig mit dem, wo ihr eure Energie unterbringt. Ne? Denn wir kreieren nonstop und wir kreieren auch unsere eigenen astralen Räume. Und da ist es dann nicht verwunderlich, wenn man sowas in seinem Erfahrungsfeld antrifft, wie jetzt mal überzogen gesagt, Dämonen und Reptiloiden und Astralhenker und was es da alles gibt. Ne?
Und wir haben drei Anruferinnen und Anrufer, ich weiß nicht genau. Ich habe jetzt einmal eine.
Du hattest eben noch die Frage, glaube ich, von der einen Zuhörerin noch nicht, weil ich dich unterbrochen hatte.
Aha, okay.
Irgendwie Mondschein oder so ähnlich.
Okay, aber jetzt habe ich einmal eine Anruferin da reingenommen. Hallo, kannst du uns hören?
Ja, hallo, hier ist die Jana aus dem Chat.
Servus, Jana.
Hallo. Jana. Ich habe eine Frage, oder ja, ich möchte mal kurz drei Sachen kurz ansprechen. und hätte dann eine Frage. Also das erste wäre, ich hatte einmal eine außerkörperliche Erfahrung, die war nur sehr kurz, so 10 Sekunden. Also ich war aus meinem Körper raus und dann befand ich mich draußen vor der Tür, sage ich mal. Und ich habe mich noch gewundert, dass alles so dunkel ist, als hätte jemand das Licht ausgeschaltet. Und dann habe ich so einen Schreck bekommen und war wieder drin in meinem Körper. Ich glaube, das kennen sehr viele. Und ich habe danach nie wieder eine zweite Erfahrung machen können, obwohl mich das schon sehr interessiert und ich da immer wieder mal dran gearbeitet habe, aber no way. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, ich war dann in einem Seminar, wo es um Bewusstseinreisen ging und dann kamen wir im Gespräch so über Astralreisen und ich erzählte meinen Vorfall, ein paar andere hatten auch ähnliche Vorfälle und dann sagte der Trainer, er glaubt nicht sehr an Astralreisen, weil er gehört hat, dass alle immer nur einmal diese Erfahrung machen und danach nie wieder. Das fand ich sehr interessant. Ja, ich möchte noch einen dritten Aspekt hinzufügen. Und zwar geht es da um Entführung von Aliens. Oder durch.
Ja, durch Aliens. Aufpassen. Ne?
Ja. So, und aber wäre ja vielleicht mal eine Idee, ne? So, da berichten ja einige, dass wenn sie zurückkommen, dann sehen sie ihren eigenen Körper. Also quasi sowas Ähnliches. Ja, ob das eine Astralreise ist, aber sowas Ähnliches. Ja, es geht ja vielleicht in diesem Gesamtthematik, in diese Gesamtthematik mit rein. Und ich selber habe auch so ein Erlebnis gehabt, wo ich so eine Entführung hatte und wo ich morgens so Verletzungen hatte, die ich mir nicht selber zugeführt haben konnte. Wo ich also auch mir die Frage stellte, geht das überhaupt, dass man einen Astralkörper verletzt und dass sich das auf den physischen auswirkt? Auch das fand ich interessant und ich hatte das auch, glaube ich, auch mal bei dem Gespräch mit Marcel Polter angesprochen, ob es da irgendwelche Antworten gibt oder irgendwelche, ja, weiß ich auch nicht, aber er sagte nur ganz knapp, nein, gibt's nichts, was man dazu sagen könnte. So, und jetzt wollte ich gerne mal wissen, was Sie dazu sagen könnten.
Also ich hoffe, ich habe alles behalten, ich fange mal an mit den einmaligen Astralreisen. Ja. Das höre ich immer wieder, ne, dass Menschen eine spontane außerkörperliche Erfahrung erleben und sich das nicht reproduzieren lässt. Ist mir auch total verständlich, aber der Glaubenssatz, der sich vielleicht bildet, wenn jemand Unerfahrenes sagt, ich glaube an sowas nicht, weil ich habe gehört. Ne, in dem Moment würde ich schon abschalten. Alles, was man mal irgendwo gehört hat, es hat wenig Wert. Wissen lässt sich wirklich nur durch direkte Erfahrung erlangen. Und Glaubenssätze sind niemals hilfreich. Deshalb, also ich bin das beste Beispiel dafür und es gibt Tausende und Abertausende von anderen, die Astralreisende sind, die belegen, dass also man mehr als eine Astralreise haben kann im Leben. Aber man muss wirklich sich selber auf eine Art und Weise kennenlernen, die eine Menge auch abverlangt. Ne? Für mich ist zum Beispiel auch ein Punkt, das wollen die wenigsten hören, ist, was wir als Schattenarbeit bezeichnen. Ich habe vorhin von niederen Bewusstseinsformen gesprochen, wie Angst, Mangel, Schuld und Opferbewusstsein, die sich durch unsere Projektion in unseren Astralkörper einnisten, sage ich mal, in das feine Gewebe und für mich wie Teerklumpen aus nicht physischer Perspektive ausschauen. Und jemand, der sich selber so belastet hat, macht sich dann auch auf automatisch und tritt in Resonanz mit anderen sogenannten Floaties. Das sind manifestierte Gedanken und Emotionsformen, die in den Astralwelten herumschwirren und sich quasi selbstständig gemacht haben. Und die können dann auch noch andocken an so einem schon belasteten Astralkörper. Und das erschwert dann die die Erfahrungsmöglichkeit enorm. Deswegen ist für mich immer sehr wichtig, dass die Leute verstehen, dass wir erstmal so ein bisschen mit uns arbeiten dürfen und schauen können, was habe ich alles an Ballast überhaupt in meinem Energiesystem, was ich abwerfen kann, damit ich eine entsprechende Leichtigkeit auch bekommen kann. Aber dann kommen auch erfahrene Dinge dazu, wie Ernährung und Lebensstil und wann ist ein guter Zeitpunkt zum Üben. Also da gehört schon einiges auch dazu und die Bereitschaft, das nicht nur als hier, ich mache das jetzt mal, sondern das ist ein Lifestyle. Na, man muss sich da wirklich drauf einlassen. Und selbst ich kann nach 25 Jahren nicht sagen, ich kann das auf Knopfdruck. Von daher, das ist etwas, was wirklich individuell auch betrachtet werden darf. Und ja, wenn man jetzt so zu Hause im Bett liegt und die Absicht fasst, ich möchte jetzt eine Astralreise haben, dann ist es nicht unbedingt so erfolgsversprechend, ne?
Also, das will ich gerne glauben. Also das allein schon, dieser Wunsch kann mitunter schon eine Hürde darstellen.
Der Wunsch nicht, aber die Erwartung hinter dem Wunsch.
Ja, genau, ja gut, das nehmen wir so. Aber ansonsten pflichte ich dem bei. Also es gehört sehr viel drumherum dazu. Also es ist nicht einfach wie ein Kinofilm, den man dann haben möchte, sondern es ist wirklich eine Lebenseinstellung. Ja.
Ja.
Aber ich kann die eigentlich bei mir soweit, denke ich mal, passt das schon. Und bei vielen anderen würde es auch passen. Also ansonsten, also das würde ich schon sagen, ja, dass das also nicht irgendwie nur so ein einzelnes Erlebnis ist, anstatt also so, weil das einfach extravagant ist, sondern man möchte da schon in diese Richtung generell einfach etwas, ja, man möchte weiterkommen, man will auch an sich selbst erfahren. Und die Leute machen alle so etwas wie Schattenarbeit. Es mag sein, dass das vielleicht nicht so erfolgreich ist. Darüber könnte man jetzt spekulieren, ja. Das wäre dann die nächste Frage. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, reicht mir das nicht. Weil komischerweise scheint es eine Gruppe zu geben, die das öfter replizieren können und die anderen machen das nur einmal. Und dann ist Schicht.
Kann ich nicht bestätigen. Ich bin seit 16 Jahren als Trainer unterwegs, ne, und erlebe also hunderte von Leuten jedes Jahr in meinen Workshops. Das kann ich nicht bestätigen. Diese Einmalgeschichte höre ich hier tatsächlich zum ersten Mal. Aber es ist schwierig, auf die Distanz zu diagnostizieren, warum es jetzt ausgerechnet bei dir Hürden gibt. Ne, dafür müsste man wirklich mal ganz genau deine Lebensumstände beleuchten. Und schauen, was für eine Praxis hast du, ne? Wie oft meditierst du, wann meditierst du, weil es eine außerkörperliche, also es ist schon, man kann das nicht pauschalisieren. Ne? Und ich weiß halt aus meiner Arbeit, dass es machbar ist. Ne? Das sonst würde ich nicht so viel arbeiten, sonst würden die Leute auch nicht das unterschreiben, ne?
Naja, gut, deswegen stelle ich die Frage, weil ich gehe davon aus, dass du jetzt da mehrere kennst und auch selber mehrere Erfahrungen hast. Ja, also, aber das ist halt, ja, ich habe es einfach von mehreren gehört, dass die alle sagten, ja, ich habe es auch nur einmal erlebt und danach nie wieder.
Ja, aber gut, offenbar geht es auch öfter, aber vielleicht kommen wir noch zu den anderen Fragen, Jana.
Die zweite hat sich damit erledigt und dann wäre es noch mit der Entführung, wo ich nachher ja irgendwo noch so dachte, ob diese Wesen überhaupt die gleiche Ebene betreten, die man beim Astralreisen betritt und ob man vielleicht für einige diese Reise sperren kann. Also ob diese Wesen in der Lage sind, also wenn sie merken, dass jemand einmal drin ist, dann macht man irgendetwas, dass sie nie wieder reinkommen. Also man hat die und sie kommen da nicht nochmal rein. Also es ist jetzt eine abgefahrene Theorie. Und ja, weiß ich nicht. Erzähl.
Darf ich da noch kurz was einwenden? Du hast am Anfang, Oliver, du hast erwähnt, Focus Level 10, wo wir beim Aufwachen und beim Einschlafen uns befinden. Ja. Und eine Beobachtung, die ich schon vor vielen Jahren gemacht habe, ist, dass sehr viele dieser sogenannten Entführungserlebnisse sich genau in dem Moment abspielen. Ich war gerade am Einschlafen oder ich bin gerade aufgewacht. Das ist ganz schräg, weshalb ich eigentlich schon lange glaube, dass es da sehr starke Verbindungen gibt.
Ich kann das tatsächlich nicht kommentieren mit Ja oder Nein, weil ich noch nie entführt worden bin. Ich höre, also ich habe also auch noch nie in all den Jahren jemanden in meinem Seminar gehabt, der das tatsächlich gesagt hat von sich. Ich lese das immer mal wieder in Foren oder ich höre es jetzt von dir auch. Aber wie gesagt, also mir ist es noch nie passiert und ich kann darüber nur wirklich gedanklich spekulieren. Ne? Natürlich gibt es in den, also erstmal Astralebene ist ein falsches Wort. Ich sage lieber astrale Räume und es gibt Millionen und wahrscheinlich unendlich viele astrale Räume, denn die kreieren sich ständig neu und immer wieder. Das ist kein physischer Raum, so wie wir ihn kennen, wo Manifestation jetzt wirklich Jahre braucht, um ein Haus zu bauen. Ne, von der Idee bis zur Umsetzung vergeht Zeit, sondern dort mit der entsprechenden emotionalen Energie können Dinge von jetzt auf gleich in das astrale Leben gerufen werden. Und natürlich haben auch andere nicht physische Wesen als wir als ehemals Inkarnierte oder Astralreisende die Möglichkeit, diese Räume zu betreten. Nur das kommt darauf an, ob sie in der Lage sind, ihre Frequenz anzupassen, ob sie in Resonanz gehen können mit Räumen oder auch mit irdischen Wesen. Ich halte das durchaus für möglich, dass solche Begegnungen stattfinden können. Ich weiß nicht, sind es tatsächlich Entführungen oder ist da vielleicht tatsächlich auch ein Einverständnis? Ich würde da mit einem großen Fragezeichen das Ganze erstmal betrachten, denn vieles, was wir mitbringen in unsere Inkarnation, in unserem Blueprint, sind Absprachen, ne, die in irgendeiner Weise der Evolution nutzen und für die wir uns zur Verfügung stellen, zum Wohle, zum höchsten Wohle aller. Und mit meinem Wissen, dass oftmals solche Art von Erfahrungen auch missgedeutet oder interpretiert werden, muss man, glaube ich, auch individuell schauen, genau wie die Umstände sind und wie die Wahrnehmung ist. Ja, aber wie gesagt, ich kann da nicht aus meinem eigenen Erfahrungsschatz etwas sagen, weil ich habe den tatsächlich nicht. Ne? Ich kann aber sagen, dass man keinen physischen Körper aus der Astralwelt heraus verletzen kann, beziehungsweise dass eine Verletzung des Astralkörpers den physischen Körper verletzt. Das ja. ist für mich überhaupt nicht schlüssig, auch aus dem eigenen Erleben heraus. Ne? Ich habe vor einigen Tagen eine Erfahrung gemacht, wo zwei nicht physische Doktoren, nenne ich die jetzt mal, eine Art Aura-Chirurgie an mir vollzogen haben und mein Astralkörper tatsächlich dort sehr aus meiner Wahrnehmung radikal bearbeitet wurde, aber das hat keine unmittelbaren Folgen auf den physischen Körper gehabt, nachdem ich aufgewacht bin, ne, nachdem ich mich dann bewegt habe physisch. Ich halte das auch nicht für plausibel und nicht für möglich. Was möglich ist, dass sich der Ätherkörper, also der Ätherkörper ist der Spiegel des physischen Körpers. Und wenn der Ätherkörper energetisch nicht stabil ist, wir nehmen über den Ätherkörper das auf, was allgemeinhin als Prana, Chi, Lebenskraft, Lebensenergie, wie man es auch nennen will, über das Chakrensystem auf. Und wenn das in irgendeiner Weise beeinträchtigt ist als System in sich, dann wird unser physischer Körper nicht adäquat versorgt und dann spiegelt sich das auf unsere physische Gesundheit wieder. Es gibt keinen Fall, wo ein physischer Körper krank ist und der Ätherkörper in Ordnung oder auch umgekehrt. Während ein kranker physischer Körper durchaus einen voll intakten, gesunden Astralkörper vorweisen kann. Aber wie gesagt, diese Verletzung ja. eines Astralkörpers, dass die sich manifestiert auf den physischen Körper, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Okay. Okay. Nee, das ist okay. Aber es, ja gut, also die Verletzung waren blaue Flecken, sage ich mal. Es ging jetzt nicht um eine Krankheit oder sowas, ja, sondern es waren halt blaue Flecken, was ja eigentlich eine direkte Beschädigung des Körpers ist, sage ich mal. Ne? Also es ist ja nicht etwas,
was... Aber wie gesagt, ich kann es nicht aus meinem Erfahrungsschatz bestätigen. Ich habe es selber an mir auch nicht erlebt. Von daher ist das alles nur Spekulation.
Es gibt natürlich auch immer sehr viele Menschen, oder was heißt sehr viele Menschen? Es gibt immer wieder Entführungsopfer oder Erlebende, die dann zurückkommen und irgendwelche Male an ihrem Körper haben. Aber gut, man weiß halt nicht, auf welcher Ebene sich das abgespielt hat. Da hast du sicher schon mal gehört, Oliver, dass, also Jana, du sicher auch, dass solche Dinge sich dann oft manifestieren, dass die da diese drei berühmten roten Punkte haben oder irgend sowas.
Das kann ich auch, ja.
Okay. Okay, aber jedenfalls vielen Dank. Dann vielleicht.
Ja, ich danke auch.
Okay, tschüss.
Jo, tschüss.
Vielleicht und bitte rausgehen aus der Leitung dann immer. Also einfach auflegen, dann am Zoom-Client und dann können wir vielleicht, sollen wir noch einen Anrufer reinnehmen oder willst du dazwischen noch einmal auf was anderes eingehen? Okay, weil es warten da zwei jetzt noch ganz geduldig. Schauen wir mal. Hallo, hörst du uns? Aha, noch gemutet? Okay, jetzt müsstest du uns hören. Hallo? Hallo, Anrufer?
Ja. Hallihallo?
Ja, hallo.
Ja, ihr könnt mich hören, ihr zwei?
Wir hören dich, ja.
Okay, super, wunderbar. Ich habe nämlich hier gerade mein Handy, deswegen, muss jetzt gerade mal ausprobieren. Erstmal einen schönen Abend wünsche ich euch zwei, Tarek und Oliver. Ich bedanke mich sehr über das heutige Thema, weil ich mich damit auch schon sehr viel beschäftigt habe und ich ungefähr vor, ich würde mal sagen, 8 Jahren die Werke von Robert Monroe mir gekauft habe. Und ich muss schon sagen, das war ein Hauptimpact bei mir. Also das hat schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ich habe an den Oliver konkrete Fragen ob er die Erfahrung von dem Robert bestätigt. Und zwar ist jetzt meine Wahrnehmung so, dass man die Erfahrung vom Robert aufteilen kann in externe Erfahrung und in interne Erfahrung. In seinem letzten Werk hatte er geschrieben, also dass er nachts mal probiert hat, irgendwie auf eine andere Art seinen Körper zu verlassen und dass er also dann im Prinzip in seinen internen Raum hineingewechselt ist und hat dann im Prinzip ja seine eigene Identität so kennengelernt mit so Membranen und halt seine ganzen Leben halt so nebeneinander. Und da wollte ich mal fragen, ob Oliver, ob du das auch so erfahren hast wie er damals.
Ich habe das ganz sicher nicht so wie er erfahren, denn jeder erlebt individuell. Uns öffnen sich immer die Räume, die für unsere persönliche Entwicklung jetzt wichtig sind. Und deshalb versuche ich heute auch gar nicht mehr, das von anderen Erfahrene zu kopieren oder ich hechte dem nicht hinterher, weil ich genau weiß, dass bestimmte Dinge für mich jetzt vielleicht gar nicht anstehen, dass vielleicht etwas anderes Priorität hat. Und auch das ist wichtig zu wissen. Ich habe mich jahrelang darin verrannt, dass ich so erleben wollte wie Monroe und dass ich das erleben wollte, was Monroe erlebt hat. Und das hat einfach nicht funktioniert. Das hat sehr viel Mangelbewusstsein in mir kreiert. Ich musste da tatsächlich meinen komplett eigenen Weg finden. Und doch kann ich natürlich heute auf Monroes Arbeit blicken und sagen, okay, bestimmte Dinge kann ich sehr gut nachempfinden, andere eben überhaupt nicht. Und genauso geht es mir auch mit William Buhlmann oder mit Thomas Campbell. Ich glaube, bei Jürgen Ziebe ist es eher so, dass wir tatsächlich sehr viel Gemeinsames wahrnehmen und sehr ähnlich unterwegs sind. Aber man darf auch nicht vergessen, Monroes Arbeit, so wie sie in den Büchern dargestellt wird, das ist nur eine Aneinanderreihung von Momentaufnahmen, die seinerzeit von einer Lektorin so zusammengestellt worden sind. Monroe hat kistenweise Notizblöcke hinterlassen nach seinem physischen Tod, die bis heute noch nicht analysiert worden sind. Da sind noch tausende von Erfahrungsberichten und Notizzetteln quasi, die, da ist einfach kein Personal für da, die das machen könnten. Und deswegen blicke ich auch auf Monroes Beschreibungen immer mit so einem bisschen gesunden Abstand, weil ich weiß, das ist nicht komplett. Das sind nur einige seiner Sachen, die sich da in den Büchern widerspiegeln. Aber was jetzt die innere und äußere Erfahrung angeht, so hat William Buhlmann das für mich sehr treffend beschrieben. Und ich darf vielleicht auch anmerken, William Buhlmann, wer ihn nicht kennt, ist einer der wirklich großen, erfahrenen Astralreisenden unserer Epoche. Und er hat auch viele Jahre bis zu seiner Rente, sage ich mal, vor einigen Jahren am Monroe-Institut unterrichtet, nachdem ihm klar wurde, dass diese Hemisync-Technologie tatsächlich sehr hilfreich sein kann. Und ist eben auch sehr mit Monroes Arbeit vertraut und hat sehr viel auch verglichen und drüber gesprochen. Und er hat mal die Aussage getroffen, dass eine außerkörperliche Erfahrung wirklich eine tiefe innere Erfahrung ist. Ich schaue das eher unter dem Aspekt an, dass innen und außen räumliche Bezeichnungen sind, ne, die uns auch nur in unserer limitierten menschlichen Perspektive etwas sagen. Aber wenn wir versuchen, das Ganze aus der Vogelperspektive zu erleben, dann gibt es kein Innen oder Außen, dann gibt es nur Erfahrung.
Ja.
Na, und das ist für mich eben sehr wichtig. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Monroe dort beschrieben hat, auch mit den parallelen Inkarnationen. Aber die Frage wäre jetzt eher für mich, wie würde Monroe das heute einordnen? Na, mit dem Wissen auch über die anderen Erfahrenden, die es ja damals nicht gab, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, sich auszutauschen, so wie ich die Möglichkeit heute habe, das ist ihm ja verwehrt geblieben. Und somit ist sein Bild sicherlich nicht komplett.
Ja, das passt dir dann auch ganz gut, weil du ja auch dann vorhin so gemeint hast, dass im Prinzip unser Bewusstsein nicht im Körper ist, sondern unser Körper, also in dem Bewusstsein von uns stattfindet.
Ja.
Das fand ich auch ganz spannend. Ich habe noch zwei ganz kleine Fragen, wenn es okay wäre von der Zeit.
Ja.
Und zwar hattest du vorhin auch von deinen nicht physischen Freunden gesprochen. Das fand ich ganz spannend, ob du uns dazu was Kleines vielleicht erzählen möchtest.
Ja, also ich habe für mich festgestellt, dass ich Unterstützung habe aus nicht physischen Räumen, aus den Mental- oder Astralebenen von Aspekten, von denen ich denke, dass sie meinem höheren Selbst entspringen. Und das höhere Selbst sehe ich nicht als etwas Persönliches an, auch wenn es heißt mein höheres Selbst. Es ist sicherlich quasi die Krone der Seele. Und die Seele besteht aus unglaublich vielen Fragmenten. Sie vermag sich zu fragmentieren und diese Fragmente in Inkarnationen zu schicken, um Erfahrungen quasi zu machen und zu sammeln. Und das kann, wir können das natürlich nur durch unsere lineare Brille betrachten. Aber für mich ist ja deutlich, dass das nicht linear passiert, sondern sehr viel parallel überschnitten und dass es da Aspekte gibt, die eben nicht Fleisch werden, sondern deren Aufgabe es einzig ist, andere Inkarnationen zu begleiten und vielleicht auch dadurch ihre eigene Entwicklung voranzutreiben. Und ich sehe die nicht als fremde Wesen an, von anderen aus anderen Seelenpoolen sozusagen, sondern ich komme immer mehr zu der Einsicht, das sind meine eigenen weisen Anteile, auch wenn sie sich mir als externe Berater quasi vorstellen. Ja. Und wir zapfen da eine Quelle oder eine Weisheit an, die uns als Ressource zur Verfügung steht, die sehr unterschätzt wird meines Erachtens in unserer Gesellschaft oder als Hirngespinst abgetan wird. Aber ja, sie werden ja allgemeinhin als Geisthelfer, Seelenführer, Seelenbegleiter, wie auch immer man sie labeln möchte, bezeichnet. Ne?
Ja.
Okay.
Und okay, dann hätte ich vielleicht noch eine ganz kleine Nachfrage. Das wurde auch schon, ich sag mal, öfter behandelt in Foren und Artikeln, weil das bei vielen Menschen doch eine Irritation ausgelöst hat. Und zwar mit diesem Lasch, also dass man im, also dass hat der Robert eine Erfahrung gemacht hat, wo er, ich sag mal, in einer Frequenz war, wo er festgestellt hat, also dass Inkarnationen Energie dort herstellen und man mit dieser Energie dann im, also in, ja, also dass dann eine andere Bewusstseinsform mit dieser Energie dann arbeitet. So würde ich es jetzt mal sagen. Ich will es jetzt gar nicht so negativ sagen. Also für den Robert war es ja eine sehr negative Erfahrung.
Ja.
Weil er schrieb ja auch, also dass er dann irgendwie so halt ein ganzes Jahr eigentlich gebraucht hat, um damit dann zu gehen.
Ja.
Und da wollte ich einfach mal nachfragen, wie du das damals halt beim Lesen wahrgenommen hast und ob du auch, ich sag jetzt mal, Erfahrungen gemacht hast, die so vielleicht das erklären könnten, das, also, oder genau, wie ist da also deine heutige Perspektive darauf?
Ich betrachte das relativ entspannt, ne, weil es sich um eine Erfahrung handelt, die hier außen vor steht und die man quasi da rausnimmt aus diesem riesigen Erfahrungsschatz und sie wird dann auch immer wieder neu interpretiert und ja, dargestellt, weil die Menschheit liebt halt Geschichten, die Angst machen. Das war schon immer so, das ist einfach so in unserem, in unserer Kultur verankert. Ne? Die Menschheit liebt Horrorfilme und gruselige Geschichten. Und wenn man sich das aber ganz nüchtern betrachtet, ich habe versucht, es nachzuempfinden und habe mich auch auf die Suche begeben, astral, nach diesem Phänomen. Ich habe es für mich anders empfunden. Mir ist schon klar, dass keine Energie verloren geht und dass die Energie, die wir hier generieren, dass es dort auch astrale Wesen gibt, die sich quasi daran ernähren. Und das sind aber aus meiner Betrachtung heraus keine fremden Aliens, sondern das sind Gedankenformen, die eine, ja, die quasi Gestalt angenommen haben. Und ich hatte vorhin schon mal erwähnt, dass insbesondere über den Astralkörper eben die Gefahr besteht, dass wir Resonanzfelder öffnen für ähnliche Energieformen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht damals bei Monroe der Fall gewesen ist. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und ja, diese, ja, dass andere manifeste Gedankenformen Gestalt angenommen haben und sich eben an der Energie von Menschen quasi ja auftanken. Nur so wie wir das auch machen. Wir machen das ja auch. Wir machen das unbewusst. Wir begeben uns in die Gesellschaft von denjenigen Menschen, die unserer Resonanz entsprechen und nähren uns gegenseitig mit Worten, mit Gefühlen, mit Taten. Es ist ein konstantes Geben und Nehmen und so ist das in der Astralwelt natürlich auch. Sind das jetzt böse Aliens, die uns unsere Liebe absaugen, um damit Böses zu verrichten oder ihre Existenz weiterzuführen oder ich kann es nicht sagen. Mir hat sich das nicht so dargestellt und ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn eben so ein breiter Erfahrungsschatz wie Monroes da ist und da ist eine einzige nur in die Richtung dabei. Auch Monroe hat sicherlich Dinge fehlinterpretiert. Müssen wir ganz einfach auch in Betracht ziehen. Und da ich keinerlei solcher Erfahrung machen konnte, obwohl ich sie gesucht habe und auch Jürgen Ziewe und William Buhlmann und damals Robert Bruce, also keiner hat diese Erfahrung gemacht. Monroe war da wirklich ganz alleine von den wirklich guten AKE-Forschern. Deswegen muss ich das tatsächlich in Frage stellen. Ist das tatsächlich so, wie es Monroe interpretiert hat? Ne?
Ja. Okay, ich bedanke mich.
Vielen Dank für deinen Anruf. Sehr interessante Fragen. Danke.
Ja.
Okay, danke.
Okay, tschüss. Du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, dass dir noch nie ein Dämon begegnet sei.
Also nicht kein externer Dämon. Mir sind schon dämonenhafte Wahrnehmungen gekommen, aber die haben sich immer als meine eigenen Manifestationen letztendlich geoutet. Und die sind durch reine Ansprache oder durch Erkennen haben sie sich dann quasi transformiert oder haben sich in Luft aufgelöst. Und da hat nichts dergleichen eine Angriffskraft gehabt, ne, sondern es war schon störend, es war auch natürlich nicht nett, sowas, so eine Begegnung zu haben. Aber wenn man versteht, erstmal damit umzugehen, dann lösen die sich wieder auf. Es gibt sicherlich Umgebungen in den Astralwelten, die so etwas widerspiegeln. Jürgen Ziewe hat ja in seinen Büchern Elysium entschleiert und Elysium illuminiert, erleuchtet vielmehr. Das letzte Buch, was jetzt gerade erschienen ist, da beschreibt er ja sehr schön auch bildlich die niederen Astralebenen. Und da kann es schon zu solchen Begegnungen kommen. Aber wir dürfen uns natürlich auch immer so ein bisschen der Wurzel dieser Worte bewusst werden. Dämonen in ihrem Ursprung, in ihrer Bezeichnung, wenn man das mal googelt, waren nichts Böses. Ganz im Gegenteil. Und irgendwann sind sie als böse, sind sie gemacht worden. Man hat sie quasi als solche dargestellt. Ich kann ruhigens Gewissens sagen, weil natürlich kommt diese Frage auch immer, ist das gefährlich, Astralreisen zu unternehmen? Was kann mir da passieren? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich habe tatsächlich nichts in meinem Erfahrungsschatz in 25 Jahren, was mir Sorge bereitet, ne? Wo ich wirklich ernsthaft sagen müsste, dafür muss ich mich fürchten. Und ich bin dann immer wieder überrascht, dass es Menschen gibt, die eben derartiges behaupten. Und wenn man dann aber auch das runterbricht und wirklich hinter die Kulissen schaut, dann sieht man sehr schnell auch, was da Ursprung von gewissen Missinterpretationen ist oder auch willentlich veränderte Geschichten, weil sie eben sich verkaufen. Das darf man auch natürlich in Betracht ziehen.
Ja, natürlich. Dämonengeschichten, ja.
Ja.
Ich lasse da jetzt noch einmal den oder die dritten Anruferin rein. Schauen wir mal. Joint gerade. Lieber Anrufer, liebe Anruferin, du musst dich unmuten und dann könntest du eigentlich schon mit uns sprechen. Du bist eigentlich schon on air, du musst dich nur unmuten. Hallo? Bist du noch hier? Kann ja nicht sein, dass die vielleicht inzwischen woanders hingegangen ist. Okay. Also, liebe Anruferin, wenn du nicht on air gehen willst, dann einfach wieder aussteigen. Okay. Unglaubliches Thema und ich meine, es gibt so viel, was ich da gern fragen würde. Ich meine, eine Frage, die oder eine Sache, die mir da auch im Buch aufgefallen ist, du beschreibst da, glaube ich, so etwas Ähnliches wie ein Click-Out. Habe ich das richtig? Ich habe es heute nochmal versucht zu finden. Was ist denn das?
Also ich sprach vorhin von dem Drahtseilakt, ne, zwischen Schlaf und Wachsein. Und da passierte schon, wenn man das trainiert oder übt, diese Wachheit zu behalten, dass man tatsächlich einschläft. Ne, insbesondere wenn man am Abend übt und eben auch das System müde ist, dann ist es nicht sehr fern, dass der Körper und auch der Geist gemeinsam den Schlaf suchen. Ne, auch wenn es heißt, Körper schläft, Geist ist wach. In meinen Workshops und auch am Monroe-Institut hat sich sehr häufig gezeigt, dass Menschen nicht nur einschlafen während der Übungen, das passiert, weil diese Übungen sind für das Gehirn harte Arbeit. Das mag man nicht von außen so wahrnehmen. Man denkt ja, die Leute liegen einfach nur in ihren Betten oder in ihren Check-Units, tragen Kopfhörer und meditieren. Aber was da passiert durch die Frequenzen und die binauralen Schwingungen, ist Gehirnjogging. Der Stoffwechsel wird dadurch enorm angeregt. Die Leute haben ständig Hunger und man ist erschöpft danach. Wenn man 4 solcher Meditationen gemacht hat oder gleich 5, dann ist man fix und alle. Wir bekommen während dieser Phasen der Meditation oftmals, Monroe hat es als rote bezeichnet. Das sind Downloads, das sind Datenpakete, die sich einbetten, die uns gegeben werden von wahrscheinlich unseren nicht physischen Freunden, ne? Und unser Gehirn ist damit überfordert, das zu integrieren ad hoc in dem Moment. Und dann ist eine Möglichkeit eben so ein Clickout zu produzieren, wo man einfach einen Filmriss hat. Das ist kein Einschlafen, das ist auch kein Aufwachen danach, weil das kennt man. Nur das ist ein vertrautes Gefühl. Wenn ich aufwache, dann weiß ich so, okay, bin wohl eingeschlafen. Aber so ein Clickout ist zack, Filmriss und dann zack, Film wieder an und man hat überhaupt keine Ahnung, wie viel Zeit da vergangen ist. Sind das Sekunden oder Stunden gewesen? Und das ist unter Umständen, so haben es Monroe-Trainer für sich definiert, ein Schutzmechanismus des Systems einfach, um Informationen, die eingespielt wird, erstmal abzulegen, ne, in die richtigen Aktenordner im Gehirn sozusagen. Und dann entfaltet sich dieses Wissen im Laufe der Zeit. Das kann sehr spontan passieren. Irgendwo bin ich am Radfahren oder an der Supermarktkasse und plötzlich geht mir ein Licht auf oder ich habe eine Rieseninspiration. Und wenn ich dann mal genau zurückschaue, dann ist es vielleicht ein Resultat aus dem letzten Clickout. Es werden unglaublich viele Synapsen miteinander verbunden während so einer Hemisync-Session, weil wir es gar nicht gewohnt sind, mit einem kohärenten Gehirn wahrzunehmen. Wir sind im Alltag so gepolt, dass wir funktionieren und dass das analytische und praktische Gehirn sehr ausgeprägt ist, aber die intuitive, künstlerische, kreative Seite eben verkümmert ist bei den meisten Menschen. Und wenn die dann anfangen zusammenzuarbeiten, entsteht ein neues Potenzial. Aber auch das ist erstmal anstrengend fürs Gehirn. Und da wird unter Umständen erstmal zugemacht, weil da Prozesse laufen, die unter Umständen vielleicht auch alte Traumata sonst an die Oberfläche bringen würden in der Neustrukturierung der Verbindungen. Und dann wird eben einfach gesagt vom System so, zack, hier machen wir mal das Licht aus. Und dann zack, geht das Licht irgendwann wieder an. Das ist ein Clickout.
Wer oder was ist das System?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich denke, wir sind ja alle angebunden an die Seele sozusagen. Für mich ist die Seele immer so das Mutterschiff. Und da ist auch der Sitz des höheren Selbst. Und auch das ist wieder nur Teil. Es ist auch nur ein Aspekt von wieder einem größeren Bewusstseinsschiff sozusagen, bis es irgendwann das ganz große Bewusstsein ist, was dahinter steht. Von daher bin ich offen für die Möglichkeit, dass wir durch unsere Helfer, weisen Anteile da auch begleitet sind. Ne? Das zeigt sich mir immer wieder während außerkörperlicher Erfahrungen auch. Ne? Nicht alles ist mir zugänglich. Es gibt immer wieder auch den Hinweis, tut mir leid, aber die Frage können wir dir nicht beantworten, weil dein Erbsenhirn kann das nicht verstehen. Gewisse Dinge können wir einfach mit dem menschlichen Verstand nicht begreifen. Und vielleicht sind es auch diejenigen, die da den Schalter legen können, ne, und sagen, okay, wir machen mal bei Oliver jetzt mal das Licht aus für 10 Minuten, damit das nicht zu schmerzhaft wird.
Ja, ich meine, die Frage ist dann, warum überhaupt? Aber gab es da schon einmal Fälle, in denen dann jemand reinschauen konnte in diese Clickout Periode, egal wie lange sie nicht.
Nein.
Okay, das heißt wirklich hermetisch abgeriegelt, auch nicht durch irgendwie sowas ähnliches wie Hypnose-Regression oder so. Man kommt da nicht dran. Okay.
Also es würde sich vielleicht über Hypnose-Regression machen lassen. Ich hatte jetzt aber auch nie das Interesse, da zu schauen. Ne? Ich habe das anfangs sehr häufig erlebt, als ich in den ersten Jahren geübt habe, aber heute passiert das gar nicht mehr eigentlich. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Clickout hatte.
Aha. Weil es klingt so, wie da ist jetzt was passiert, das hätte nicht passieren sollen und deshalb wird das jetzt einfach gelöscht oder so. Ja, also wenn man jetzt so den ganz blöden Vergleich des Blitzdings, der meinen Black hernimmt oder so, aber jetzt natürlich auf völlig anderer Ebene und so weiter. Aber weißt du, was ich meine? Das klingt so wie, okay, war jetzt vielleicht keine gute Idee, löschen wir den Teil des Abends. Oder vielleicht auch wirklich das, so wie du sagst, was quasi abgelegt wird in den Akten, das dann später langsam verarbeitet wird. Finde ich auch interessant.
Ja. So hat Monroe das für sich beschrieben, ne, und dass die Information, die er bekommen hat zu diesem Phänomen seiner Zeit. Von daher es scheint mir stimmig. Ne? Warum soll ich da jetzt versuchen, irgendeine negative Theorie aufzubauen?
Ja, ja.
Sehe ich jetzt keinen Sinn drin. Ne?
Du versuchst natürlich auch da jetzt irgendwo ein Konzept zu entwickeln, was da passiert. Ich meine, Begriffe, die da gefallen sind, ich glaube, das kommt jetzt aus deinem Buch, ja. Intuition, der Empfänger und der Dolmetscher.
Also ja.
Kannst du auf das ein bisschen eingehen, wie da dieses System funktioniert?
Ja, wir dürfen verstehen, dass wir Wahrnehmung, die wir über unsere Hellsinne empfangen, dass wir da eine gewisse Balance halten müssen, damit das sich für uns auch adäquat übersetzen kann. Es ist eine Sache, einen guten Empfänger zu haben, quasi eine gute Antenne nach oben. Aber das bringt nichts, wenn der Übersetzer nicht adäquat trainiert ist oder überaktiv wird. Und das ist, glaube ich, die allergrößte Herausforderung, die wir als Menschen haben, als inkarnierte Menschen, wenn wir über unseren Verstand versuchen, gewisse Phänomene einzuordnen. Und das passiert ja hier. Das passiert ja auch hier in unserem Gespräch. Wir sind in einem physischen Raum und versuchen, den Geheimnissen von außerkörperlichen Erfahrungen auf den Grund zu gehen. Und dabei passiert halt, dass wenn wir nicht physische Informationen aufnehmen, die müssen sich in ein Vokabular übersetzen, das uns erlaubt, darüber zu sprechen. Aber das Vokabular, was wir haben, ist so begrenzt. Und das ist bei jedem Menschen anders. Thomas Campbell ist sein Leben lang Physiker gewesen. Der hat ein ganz anderes Vokabular als ich, der früher Reiseleiter und Boulevardjournalist war. Und so reden Thomas Campbell und ich vielleicht von der gleichen Sache, reden aber völlig aneinander vorbei, weil wir komplett andere Analogien verwenden. Ich habe von Physik null Ahnung, ne? Mangelhaft oder ungenügend auf dem Abgangszeugnis. Und Thomas Campbell hat sicherlich keine Ahnung von Boulevardjournalismus. Ne? Und so ist es schwierig.
Unfreiwillig vielleicht.
Ja, aber so ist es schwierig, auf einen Nenner zu kommen und ein einheitliches Vokabular auch zu entwickeln für gewisse Beobachtungen und Erfahrungen. Ich bin sicher, wir haben sehr viel mehr Gemeinsamkeiten, als uns bewusst ist in unserem Erleben. Nur wir drücken es anders aus, weil unser Gehirn eben einen begrenzten Datensatz zur Übersetzung zur Verfügung hat. Und hier beim Erleben ist es wichtig, dass wir lernen, nicht in die Analytik zu gehen während einer Erfahrung. Denn dann nehmen wir keine neuen Informationen auf, sondern schalten um in die linke Gehirnhälfte und analysieren. Und dann ist der Datenstrom gerissen. Ne? Und das ist ein ziemliches Unterfangen in der Navigation von außerkörperlichen Erfahrungen, dass wir immer offen sein müssen, dass der Kanal offen ist, aber gleichzeitig eben auch die Übersetzung peu à peu stattfindet, ohne zu laut zu werden, ohne den Verstand zu sehr zu animieren, ne, und zu triggern. Das finde ich auch heute manchmal noch schwierig, weil dann kommt man in einen astralen Raum und hat eine Begegnung mit etwas, was man nicht kennt, eine Wesenheit zum Beispiel, und es ist schwierig, den Verstand daraus zu lassen. Ne, weil es geht dann schon los, weil das Ego sich dazwischen schiebt und sagt, das bildest du dir doch nur ein. Ich musste für mich mein komplettes Vokabular ändern, damit mein Ego irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund treten kann und damit auch der Verstand. Ich nutze in meinem Vokabular hoffentlich nicht mehr die Ausdrücke, das habe ich mir eingebildet, das habe ich mir ausgedacht, das war Zufall, sondern es ist mir zugefallen, ein Gedanke hat sich mir eingebettet, es hat sich mir vorgestellt. Das ist einfach eine andere Art, in die Möglichkeit zu gehen, dass es nicht vom Ego produziert ist, weil das Ego hat keine kreative Fähigkeit. Aber trotzdem steht es im Weg und sagt ständig, ich kann das werten, das ist Quatsch, das ist Fantasie oder das ist Einbildung. Sicherlich ist es Einbildung, aber Einbildung ist etwas ganz, ganz Wertvolles, wenn sich etwas einbildet.
Na, wenn, vor allem, wenn Bewusstsein fundamental ist, dann ist Einbildung was ganz anderes.
Als ja, genau. Genau. Also man darf erstmal alles in Betracht ziehen und alles in die Möglichkeit nehmen, um dann später nach der Erfahrung zu schauen, wenn man alles dokumentiert hat, okay, was davon ist brauchbar?
Rimsky stellt da eine interessante Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen und die auch wirklich, das ist nicht so einfach da to get one's head around, wie man da auf Englisch so schön sagt. Also er fragt, Ed Gast, nochmal zum Verständnis. Eine Astralreise ist eine AKE als Bewusstseinsreise, ohne wirklich aus dem Körper zu treten. Also, ja.
Ich nutze gern das.
Verstehst du, woher da kommt?
Ja, aber er hat da vollkommen recht. Also eigentlich ist eine außerkörperliche Erfahrung, die Definition ist, dass ich einen Fokuspunkt habe. Ich nehme aus einer Perspektive wahr, die nicht mein physischer Körper ist. Das heißt, mein Fokuspunkt, mein Bewusstseinsfokus ist woanders. Thomas Campbell würde sagen, ich nable mich am Datenstrom der physischen Realität ab und logge mich ein beim Datenstrom einer anderen Realität, einer nicht physischen Realität. Und je mehr ich dort angedockt bin, je besser ich angedockt bin, desto plastischer mein Erleben. Und wenn ich zu 99,9% mich von dem Datenstrom der Physis getrennt habe und an einem stabilen anderen Datenstrom angedockt bin, dann erlebe ich das hyperreal. Das ist dann wie, dann weiß ich auch gar nicht, dass ich in einer außerkörperlichen Erfahrung bin. Das vergesse ich dann tatsächlich, weil es so real ist und so wunderbar für alle Sinne. Aber es kann auch sein, dass ich irgendwo dazwischen hänge. Und dass ich 50% hier bin und 50% da. Und dann ist die Wahrnehmung vielleicht nicht so haptisch, nicht so hyperreal, sondern es ist ein bisschen verschwommener, es ist ein bisschen undeutlicher. Ich würde das deswegen nicht in die Tonne treten, sondern nach Wegen schauen, wie ich das beim nächsten Mal hoffentlich klarer erleben kann. Aber erstmal gucken, was sind denn für Daten, die ich mitgebracht habe. Und manchmal sind auch so vage Daten extrem wertvoll. Das Ego will ja immer mit allen astralen Sinnen auch erleben. Das ist aus meiner Erfahrung nicht immer der Fall. Ja, es liegt so ein bisschen an den Fähigkeiten des Einzelnen.
Interessant ist trotzdem bei dieser Frage eben so dieser Widerspruch. Tritt man bei einer außerkörperlichen Erfahrung wirklich aus dem Körper? Und du hast vorher was sehr Wichtiges gesagt, finde ich. Das Bewusstsein sitzt nicht im Körper, sondern der Körper ist quasi im Bewusstsein.
Ja.
Und da kann ich eben nur auf die Interviews mit Tom Campbell oder auch auf das Gespräch über analytischen Idealismus mit Jascha Schmitz verweisen. Das ist im Prinzip immer dasselbe. Also nachdem, wenn Bewusstsein fundamental ist, dann gibt's da nichts, dann gibt's den Körper in dem Sinn nicht. Ne? Genau. Also es gibt ihn schon natürlich als Information, ja, aber ne, aber das Fundamentale ist das Bewusstsein und wir sind dann Bewusstsein und somit quasi ergibt es gar keinen Sinn, dass das Bewusstsein den Körper verlässt. Wo soll es denn hin?
Ja, genau.
Also es ist ja nicht im Körper, sondern der Körper ist quasi wenn man jetzt beim Tom Campbell sind eine Art Metapher, die wir verwenden, um uns quasi selbst zu begreifen. Ne? Und ja. Das, ja. Aber ja, es ist eine sehr gute Frage und es ist eine Frage, die sich sehr viele stellen und die wir in nächster Zeit, glaube ich, immer wieder aus allen möglichen Richtungen auch betrachten werden, weil ich glaube, es ist die fundamentale Frage unserer Zeit eigentlich. Ja? Also da sind wir jetzt halt auch, will da jetzt nicht zu weit da jetzt reingehen, aber nur ganz kurz, dieser Widerspruch Materialismus und Idealismus, ja, wo man halt sagen muss, also so wie Hardcore-Materialisten die Welt beschreiben, ist sie einfach nicht. Also man könnte jetzt vielleicht sogar sagen, das ist genau verkehrt darum betrachtet, ne? Also wirklich das Pferd vom Schwanz aufgezäumt. Aber okay, das ist sicherlich Teil dieser Diskussion, aber ich glaube, das ist einer der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Ich weiß nicht, ob du da zustimmst. Diese Frage eben, was ist fundamental? Ist es die Materie oder ist es der Geist? Oder das Bewusstsein?
Das Bewusstsein. Ich würde Geist und Bewusstsein auch nochmal trennen. Ja, ja. Aber Bewusstsein ist für mich fundamental. Materie ist Illusion. In der Astralwelt, wenn ich wirklich gut im Datenstrom angebunden bin, dann ist das genauso Materie dort wie hier. Ne, da kann ich nicht durch Wände fassen oder sondern da gehe ich in Häuser rein und raus, die haben genauso Wände wie hier. Und da gibt es kalt und warm. Es gibt so in den meisten astralen Räumen gibt es auch Dualität. Ne, vielleicht in etwas anderer Form, als wir das hier kennen, aber die Umgebung ist ihren Bewohnern gleich. Und die Menschen im Jenseits, also die wir als Verstorbene bezeichnen, die sich uns als Geister vielleicht in unserer Wahrnehmung zeigen, feinstofflich, fühlen sich nicht feinstofflich. Die fühlen sich ganz normal materialistisch, so wie wir hier auch. Und ich frage mich häufig, sind wir nicht hier vielleicht auch in einer astralen Welt? Wir entwickeln hier den Anspruch, dass unsere physische Realität die Realität ist. Aber den Anspruch haben manche anderen auch in ihren astralen Räumen. Die sagen, ja, das ist hier der Nabel der Welt. Das ist hier real. Was ihr da drüben erlebt, das ist Spinnerei.
Ganz wichtig, ne? Wie Tom Campbell sagt, aus unserer Sicht ist jetzt irgendeine andere Konsensrealität. Das ist ja auch so ein Begriff, den wir im Vorgespräch auch verwendet haben.
Ja.
Also das heißt, wenn so wie du und diese andere Teilnehmerin, wenn zwei in diesen anderen Welten interagieren, dann muss das eine Konsensrealität sein, in der beide existieren können. Ja. Anders als ein reiner Traum, in dem nur ich existiere. Und dann, dieses Interagieren ist ja das Interessante, ja, dass zwei Menschen dann über diese Räume interagieren können. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber du hast jetzt erwähnt, eben diese Nahtoderlebnisse auch oder überhaupt diese, das geht ja fast ein bisschen nahtlos ineinander über, diese Erfahrungen, die du jetzt machst, über Meditation, über Holosync und so weiter induziert und Räume und Wirklichkeiten, in denen man dann offenbar sich wirklich wiederfindet, wenn man stirbt. Da gibt's ja Fokus Level 27. Höchst spannend. Kannst du über das ein bisschen erzählen? Und vielleicht dann auch ein bisschen über diese Episode von Sally und ihrem Bruder Dr. Dave?
Ja, sehr gerne. Ich habe denen im Buch andere Namen gegeben, um die Persönlichkeiten zu schützen. Ich hoffe, ich erinnere mich an die Namen im Buch. Ich möchte vorweg aber auch noch eine Sache sagen, ne, weil wir vorhin über die Audiotechnologie gesprochen haben. Die darf man nur als Stützrad bezeichnen. Ne, für mich ist immer ganz wichtig, und das betone ich mehr als einmal, und da unterscheide ich mich vielleicht sogar auch vom Monroe-Institut und sowieso von allen anderen, denn die verdienen Geld damit, mit diesen Technologien. Ne, und dadurch entsteht schnell eine Wertvorstellung, die überzogen ist. Ich mache das nicht, verkaufe die auch nicht, biete die in meinen Workshops, nutzen die Menschen das, ne, und die können die auch mit nach Hause nehmen, die kriegen die das von mir als Download, wenn sie es unbedingt haben wollen. Aber für mich ist ganz wichtig, das sind nur Stützräder. Und wenn ich mit dem Fahrrad mit Stützrädern unterwegs bin, dann habe ich einen stabilen Rahmen. Ne, dann bin ich sehr gut behütet erstmal in der Lernphase. Aber wenn ich die wirklich interessanten Dinge sehen will, dann muss ich die Stützräder abnehmen. Ne, wenn ich oben auf die Berge will und in die Täler, da kann ich nicht mit Stützrädern fahren. Und das gilt auch für diese Audiotechnologien. Das ist mir ganz, ganz wichtig, hier mal in den Raum zu werfen, dass da keine falsche Vorstellung entsteht. Denn diese Audiotechnologie, die beschert keine Erfahrung. Wir bescheren uns die Erfahrung, die bietet uns nur eine Infrastruktur, und man kann jedem Bewusstseinszustand, den man erlebt, mit oder ohne Audiotechnologie so verankern, dass er auf Abruf bereitsteht. Ich kann, und da mache ich jetzt die Brücke zum Park, weil das ist für mich tatsächlich eine der Bewusstseinsräume, die für mich von Anfang an sehr leicht erreichbar waren. Viel leichter als manch andere Punkte auf der Landkarte, die Monroe hinterlassen hat. Und das mag einfach sein, weil ich eine große Resonanz dazu hatte und mich schon als kleines Kind mit dem Tod beschäftigt habe. Was Monroe als Focus 27 bezeichnet, hat er auch mit dem Beinamen der Park versehen. Thomas Campbell nutzt auch diesen Ausdruck. Und das ist quasi eine der höheren Astralebenen, wenn man das Wort nutzen möchte. Dort ist eine Ansammlung von höher frequenten Räumen, die aber noch zu den Astralwelten zählen. Es gibt dann noch feinstofflichere Himmel, nenne ich das jetzt ganz bewusst. Das sind dann die Mentalwelten, die und irgendwo da in dem Bereich von Focus 27, da läuft dann so eine unsichtbare Grenze, die nur durch Frequenz voneinander getrennt ist. Und der Focus 27, der Park, ist der Eingangsbereich, der Willkommensbereich des, ja, des Jenseits, wenn man so möchte. Wobei alles, was nicht diesseits ist, ist ja jenseits. Aber ihr wisst hoffentlich, wovon ich spreche. Das ist im optimalsten Falle, gehen wir dann irgendwann in den Park. Das ist der Ort der Neuorientierung, der Regeneration, der Heilung, ja, der Lebensrückschau, all das, was man auch so ein bisschen aus Nahtodberichten kennt, ne, das sind, die sind in den meisten Fällen spielen die sich im Park ab, wobei man auch nicht vergessen darf, dass es 7 von 100 Nahtoderfahrungen, glaube ich, sind. Das heißt, ich bin nicht ganz sicher genau mehr, wie die Prozente sind, aber es sind doch nicht unerheblich wenige Nahtoderfahrungen, die tatsächlich beängstigend, negativ sind. Und dafür gibt es natürlich auch immer einen Grund, warum sich das so darstellt. Aber wir hören immer nur von den positiven Nahtoderfahrungen, ne, die in den Bereich des Parks gehen, wo man empfangen wird von seinen Liebsten oder von höher schwingenden Wesen, die als Engel oder Helfer oder Sonstiges interpretiert werden. Und dort bekommt man die Möglichkeit, gewisse Umstände im Leben nochmal zu betrachten, ganz wertungsfrei, und zu sehen, wie habe ich das gemacht, ne? Wie ist dieses Leben verlaufen? Und da herrscht auch ein freier Wille. Jeder darf so viel Zeit, in Anführungsstrichen, dort verbringen und sich amüsieren. Da ist also unglaublich vielfältig. Man darf sich das vorstellen wie einen nicht enden wollenden Urlaub. Und eine Fülle, die wir aus diesem Leben uns gar nicht erdenken könnten. Wir können dort alles machen, was wir ja auch in der physischen Realität machen, denn dieser Park ist tatsächlich eine Manifestation von Milliarden von heimkehrenden ehemals inkarnierten Gewahrseinseinheiten oder Seelenaspekten, die sich dort aufhalten und konstant eben auch weiter manifestieren. Und jeder wird dort empfangen, kulturell nach, ja, so wie es adäquat ist, ne, wie es auch in der Erwartung verankert ist, ein Stück weit. Interessant ist, dass es neben dem Park eben auch andere Frequenzen oder frequente Räume gibt, die dem Park ganz nah sind, aber eben auf einer leicht anderen Frequenz schwingen. Und das sind die sogenannten Glaubenssystem-Territorien, in denen ehemals Inkarnierte landen, die ganz klaren Glaubenssätzen in ihrem Leben gefolgt sind, sei es religiöser Natur oder sonstiger Natur. Und die treffen dort auf ihresgleichen und haben dann erstmal den Eindruck für sich, wir sind im Himmel. Weil was kann es Schöneres geben, als unter seinesgleichen aufzuwachen. Aber irgendwann merken die auch, es ist immer das Gleiche, tagtäglich, es dreht sich nur um das Thema, was uns verbindet. Und auch in den Astralwelten ist nichts permanent. Veränderung ist die einzige Konstante und irgendwann gehen alle quasi in eine höhere Bewusstseinsstufe, wenn sie beginnen, sich Fragen zu stellen. Für mich ist der Park von Anfang an ein absolut faszinierendes Gebiet gewesen. Ich habe dort das von Monroe beschriebene Heil- und Regenerationszentrum vorgefunden bei einem Ausflug, den ich Es war der allererste Ausflug während des sogenannten Lifeline-Programms am Monroe-Institut. Es muss so 2006 in etwa gewesen sein. Ich habe die Zahlen nicht mehr genau in Erinnerung. Und da habe ich wirklich so hyperreal klare Wahrnehmungen gehabt von diesem Zentrum, wenn man das so, das ist ja eigentlich nur ein energetisches Phänomen, was sich für mich als materielles dargestellt hat oder übersetzt hat. Und der Auftrag war damals, übrigens dieses Programm Lifeline ist von Elisabeth Kübler-Ross und Monroe seinerzeit gemeinsam entwickelt worden, um Verstorbenen zu assistieren, die noch nicht im Park gelandet sind. Oder genau, den Weg nicht finden oder nicht bewusst sind, dass sie schon tot sind. Das gibt es auch.
Ne? Genau, ja.
Aber eben, um auf diese Erfahrung zurückzukommen, ich hatte eben diese eine Teilnehmerin mit im Kurs, damals am Monroe-Institut, die ich, glaube ich, im Buch Sally genannt habe. Ne? Und der, und ich bin dann dort empfangen worden in diesem Heil- und Regenerationszentrum von einem Arzt, Dr. Dave, der, wie sich dann später rausstellte, zu dieser Sally gehörte und zu Lebzeiten und er mir auch eben einen Satz für sie mitgegeben hat, damit ich ihr davon erzählen kann und sagen kann, dass ich ihn tatsächlich getroffen habe und dass er sich bewusst ist, dass er verstorben ist, dass er seiner Arbeit als Arzt dort auch noch weiter nachgeht auf eine andere Art und Weise und er wollte ihr einfach einen Gruß ausrichten und ist ihr in Ohnmacht gefallen. Ne? Die Frau, als ich ihr diesen Satz damals sagte.
Und da sind wir wieder an diesem Punkt, wo eben sich ganz klar zeigt, dass nicht nur sind es, so wie ich das verstehe, keine Fantasien oder irrelevante Träume oder Visionen, die man da erlebt, ja, sondern ihr, du und andere, die jetzt mit dieser oder anderen Techniken da in diese Welten vordringen, ihr erkundet unsere erweiterte Wirklichkeit.
Ja.
Und das, was gibt's Relevanteres?
Eigentlich. Ja, also, ich auch. Deswegen habe ich mein Leben so gelebt.
Ja, verstehe ich total. Ja, also ich meine, das ist zu verstehen, wo wir hier eingebettet sind. Wenn wir das nicht tun, wie soll man dann irgendwas verstehen? Also ich glaube auch, wir können das UFO-Phänomen, ich seit Jahrzehnten, unmöglich verstehen, wenn wir diese Aspekte nicht mit einbeziehen. Und deshalb,
genau.
Deshalb dreht sich da vieles auch endlos im Kreis, weil immer wieder dann doch sich an die physische Komponente dieses Phänomens geklammert wird und man jetzt dann nur darauf wartet, bis jetzt endlich die Aliens von Alpha Centauri da rausmarschieren es ist viel komplexer und viel, viel irrer, ganz einfach.
Also. Ja, und es ist natürlich schön, wenn man so verifizierbare Momente hat. Ne? Das war ja nur einer. Ich habe in meinem Buch auch Fälle beschrieben von eben genau dieser Arbeit, die Elisabeth Kübler-Ross und Monroe gemeinsam entwickelt haben für Lifeline, dass man ehemals Inkarnierten eine Hilfestellung gibt, um in ihrer Evolution weiterzugehen. Ne? Wir dürfen verstehen, dass unser Mindset zum Zeitpunkt des Todes ausschlaggebend ist für den Raum, den wir betreten. Es ist nicht so, wie die katholische Kirche uns einsuggeriert hat früher, es gibt Himmel und es gibt Hölle, ne, und dazwischen ist nichts. Es gibt Millionen Räume, in denen wir landen können. Wir können auch in komplett selbst kreierten Räumen landen, ne, wenn wir fanatisch genug einer Idee hinterherhechten, für die es keine Konsensrealität gibt. Auch das kann passieren. Oh Gott. Das beobachte ich auch immer wieder, dass Menschen komplett, ehemalige Menschen komplett alleine in Räumen sitzen und sich fragen, wo bin ich, wie bin ich hierher gekommen, keine Ahnung haben, dass sie tot sind. Das ist, das klingt jetzt sehr befremdlich, aber viele Menschen, die erleben ihren physischen Tod nicht bewusst oder sie erleben ihn mit einer sehr konkreten Vorstellung, wie es danach weitergeht. Und entweder sind sie unbewusst oder Sie sind in einem Raum, in dem Ihnen Bewusstheit über das größere Realitätssystem fehlt. Und wir können, weil die oftmals sehr irdisch orientiert sind in ihrem Energiesystem, weil sie immer noch hier teilhaben wollen. Zum Beispiel Suchtkranke. Ich habe sehr viel Erfahrung gemacht in den 2000er Jahren mit Suchtkranken, die gestorben sind und die sich verirrt haben, weil sie immer noch ihren Süchten frönen wollen. Ob das Alkoholiker waren oder Kettenraucher oder Drogenabhängige, die suchen ihren Fix. Und die finden den energetisch in Kneipen zum Beispiel. Da docken sie an. Und da sind ein Haufen besoffener Leute, die haben eine gute Stimmung. Und genau das suchen diese Verstorbenen und gehen in dieses Feld und versuchen da mitzumischen und verstehen aber nicht, warum sie jetzt kein Bier mehr trinken können.
Das ist so arg. Und ihr geht ja auch rein und holt die Leute da raus, die da irgendwie hängen.
Ja.
Das ist ja so unglaublich.
Ich meine, ja. Also und da kann man tatsächlich verifizierbare Daten sammeln. Das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, sehr konkret. Also ich habe mehrere Erfahrungen auch, wo ich wirklich erstmal Daten gesammelt habe. Wer bist du? Welches Jahr schreiben wir? In welchem Ort lebst du hier? Wo ist dieses Szenario, was sich da darstellt, passiert? Und da ist ein Fall, den ich beschreibe, der sicherlich auch zu meinen spektakulärsten gehört, wo eine ganze Familie betroffen war. Und es einen Nachrichtenbeitrag über diesen Unfall gab und ich in 0,nix dank Google eben auch rausfinden konnte, wer diese Familie war und wo sich das Ganze ereignet hat. Und ich habe keinen Bezug zu dieser Gegend, kenne da auch keine Menschen und deswegen war das für mich also wirklich so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, Wahnsinn. Heute brauche ich diese Verifikation nicht mehr, weil ich ein tiefes Vertrauen habe, dass das, was ich wahrnehme, eben wahr ist. Und das sagt das Wort Wahrnehmung. Und ich arbeite damit, ohne dass mein Ego jetzt noch befriedigt werden muss. Aber am Anfang war das sehr wichtig für mich, dass ich Daten sammle und dass ich selber für mich erlebe, das ist keine Spinnerei. Ja, das hat sich mir eingebildet.
Und das löst dann auch wirklich diesen ontologischen Schock, der wohl notwendig ist, aus, weil man eben plötzlich merkt, okay, ich habe da jetzt wieder das Beispiel da mit dieser unfallten Familie. Ich habe die dort getroffen, du hast interagiert, die haben dir Sachen erzählt, die haben dir ihren Namen gesagt, Jahre, Daten und so weiter und du findest das alles.
Ja.
Das, also und woher solltest du das denn gehabt haben? Also das ist wirklich unglaublich und also die Implikationen, das muss man glaube ich sickern lassen. Ich lasse da jetzt noch einmal einen Anrufer rein. Schauen wir mal. Hallo, lieber Anrufer.
Hallo?
Ja, hallo.
Hallo, Tarek.
Ja, okay.
Ja, hier ist Mohnbrötchen. Erstmal einen schönen guten Abend an euch zwei.
Ja.
Hallo.
Mohnbrötchen, wir sind schon ziemlich am Ende. Vielleicht, wenn du kurz erzählst, du hast gesagt, du hast da auch eine hast auch etwas erlebt, das du teilen möchtest mit uns.
Genau, ja? Da wollte ich mal kurz erzählen.
Ja, bitte.
Und zwar, das war diese Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ich bin ziemlich spät ins Bett gegangen. Das waren schon so 2 Uhr. Ich hatte vorher ein paar Podcasts angehört und ich bin dann aber richtig eingeschlafen. Und ich schätze mal so nach 15 bis 20 Minuten. Ich habe jetzt aber nicht auf die Uhr geguckt. Aber das kann nicht lange her gewesen sein. Werde ich schon wach, aber halt nur so bewusst jetzt. Also so meinen Körper konnte ich halt nicht bewegen. Und zwar das Bett, das hat geschaukelt wie verrückt. Und ich hatte dann auch das Gefühl, dass mich jemand so an den Knien und an der Schulter halt aus dem Bett so zur Seite ziehen will. Und ja, also das hat sich auch so angefühlt alles, dass das halt eine Bewegung ist, die von außen gekommen ist. Also nicht, dass ich mich selber bewegt habe.
Ja.
Und ich sag mal, ich habe dann halt so eine Angst bekommen. Ich habe dann das gemacht, was der Grey Hunter in dem Fall rät. Ich habe dann halt so geistig gerufen im Namen Jesu Christi, lasst mich in Ruhe. Das habe ich 2-mal halt so geistig dann gesagt und danach war Ruhe. Ich bin dann richtig wach geworden, es war ja noch dunkel. Und dann habe ich die Lampe angemacht und ich muss sagen, ich habe richtig Angst gehabt.
Ja, verständlich.
Also ich habe auch wirklich erwartet, dass hier neben dem Bett irgendwas steht, aber da war nichts. Ich habe dann auch mal so geleuchtet, aber das war wirklich richtig unheimlich. Also ich sag mal so, ich habe ja schon gesagt, dass ich mir das eigentlich ganz realistisch erkläre. Man bewegt sich ja im Schlaf auch ohne wach zu werden. Und dass der Körper halt schon so ein Programm eingeleitet hat, aber das nicht geschafft hat, dass ich mich umdrehe und dann, ja, wie soll ich das erklären? Dass ich dann quasi durch dieses ganze Programm dann wach geworden bin.
Also wir dürfen auch in Betracht ziehen, dass wir manchmal das Gefühl haben, wach zu sein, um hier nochmal auf meine allererste Erfahrung zurückzukommen. Ich war total in der Wahrnehmung, ich bin hellwach und mein Arm geht durch die Wand. Das heißt, ich war schon aufmerksam und ich war schon, also war schon eine gewisse Wachheit, aber ich war nicht wach in der physischen Realität. Ich war in einer anderen Realität wach. Und meine Frau, interessanterweise, die hat, es gibt ja diesen sogenannten Vibrationszustand, wo der Körper anfängt zu vibrieren. Viele berichten von diesem Phänomen. Ich habe das früher auch häufig erlebt. Das ändert sich immer mal wieder. Und bei ihr, wenn sie das beschreibt, dann erlebt sie das so, als würde ihr physischer Körper hin und her geworfen. So stark sind die Vibrationen. Ja. Aber ich lieg daneben und krieg nichts mit. Für mich ist sie total ruhig. Und das zeigt mir natürlich, dass das eine, ja, in ihrem Erleben zwar stattfindet, aber nicht auf physischer Ebene.
Wie kann ich das einordnen, dass das dann halt, sagen wir, geistig war?
Ja, ist schwierig. Es gibt Phänomene, ich kann noch eine nette Geschichte erzählen, die auch daran angrenzt. Da war ich in einem Workshop in der Schweiz und habe den geleitet. Und das ist in einer Praxis, in einem Praxisraum, so eine Penthouse-Praxis mit Rundum-Balkon. Und alles ist in einem Raum. Der Behandlungsraum, der Essensraum, die Küche, es ist so alles so ein Raum. Wir haben alle Möbel zur Seite gestellt und dann sind da 7 Matten oder 8 Matten, auf denen die Leute liegen. Und vor einer Matte ist ein kleiner Kaminofen mit, wo so ein Henkel an der Tür ist, so ein Gusseiserner. Und wenn man da liegt an diesem Platz, und an dem Tag habe ich dort gelegen, muss man sehr vorsichtig sein, wenn man aufwacht, weil man sonst mit dem Kopf, wenn man hochgeht, an diesen gusseisernen Henkel knallt.
Ja, ja.
Und ich bin während einer Meditation wach geworden und habe gedacht, Mist, die anderen sind hier noch am Meditieren. Ich bin aber hellwach, ich brauche jetzt mal frische Luft und bin aufgestanden, habe das dann ganz leise gemacht, bin zur Küche rübergegangen und sehe, dass die Balkontür von der Küche zum Balkon auf ist. Geh raus und denkst so, wie blöd, es regnet, es nieselt so, ist total kalt, hier kann ich jetzt auch nicht barfuß rumstehen. Bin wieder reingegangen und sehe auch, dass meine Matte leer ist, interessanterweise, weil ich lieg ja nicht da, und gehe wieder zurück zu meiner Matte und fasse einen ganz konkreten Gedanken, nämlich, dass ich mich jetzt andersrum hinlege, damit ich nicht beim Aufwachen, falls ich jetzt einschlafe, weil ich dachte mir, in die Übung komme ich jetzt sowieso nicht mehr rein, aber falls ich einschlafe, dass ich nicht gegen den Henkel knalle beim Aufwachen. Ja. Und lege mich andersrum auf die Matte. Und dann irgendwann höre ich über meine Kopfhörer meine eigenen Worte, weil ich die Übung besprochen habe, so, kehre jetzt bitte ins Wachbewusstsein zurück. Und ich zähle von 10 bis 1 und wenn du wach bist, dann bist du hellwach und ausgeruht. Ich habe dann, ich wusste ja, dass ich mich andersrum hingelegt hatte. Also ich war total in dieser Wahrnehmung und heb den Kopf und knalle gegen diese Kante, gegen diesen Henkel.
Oh mein Gott.
Das heißt, ich habe nicht gemerkt, dass ich eine außerkörperliche Erfahrung hatte. Interessanterweise war die Tür von der Küche nach draußen zu und es war sonnig, es hatte auch keinen Regen. Das ist diese Art Substruktur, von der ich sprach, wo vieles identisch ist der physischen Realität, zur physischen Realität, aber es ist eben nicht alles gleich. Und das zeigt mir, dass ich sehr, wahrscheinlich wir alle haben unbewusste außerkörperliche Erfahrungen, denken vielleicht sogar, wir sind wach, aber unterm Strich sind wir gar nicht wach, wirklich.
Ja, weil ich muss auch sagen, Sowas habe ich bisher noch nicht erlebt, also wohl schon auch andere Sachen. Aber wie gesagt, es hat sich angefühlt, das Bett wie ein Schiff oder vielmehr so ein Bötchen bei starkem Seegang und dass nicht wirklich jemand aus dem Bett zieht.
Also. Das ist wirklich sehr klassisch. Also es ist eine Geschichte, die habe ich schon sehr häufig gehört. Und dann nicht ganz genauso, aber doch sehr ähnlich.
Und ich muss sagen, also ich habe mich danach erstmal eine halbe Stunde lang hier im Bett bei vollem Licht erstmal hingesetzt, weil ich hatte wirklich Angst, wenn ich mich jetzt einfach hinlege und wieder einschlafe. Ja, man weiß ja nicht, welche Ursache das haben kann. Ich sag mal, dass der Verursacher wieder zurückkommt. Also.
Ja, also meistens also kann man davon ausgehen, dass sich die Umstände nicht mehr so perfekt für so einen Moment zusammenschließen. Da gehört eine Menge dazu, damit das genau sich so darstellt. Ja, ja. Man darf eigentlich im Vertrauen sein, dass das ein Zufallstreffer ist, ne? Wie so ein kleiner Lottogewinn. Aber es passiert. Ne? Es passiert.
Ja, weil ich kannte bisher nur, das wurde ja hier auch im Chat erwähnt, das habe ich vor 20 Jahren mal erlebt, mit so einem Brummton. Also so ein ganz starkes Brummen.
Auch sehr klassisch.
Ja, das Brummen, das vor allem beim Anfang von solchen Erlebnissen. Ja, vielen Dank, Jana, für deine, für, ja.
Nee, Mohnbrötchen.
Ah, Entschuldigung, Mohnbrötchen. Oh, sorry, sorry. Vielen Dank, Mohnbrötchen, für deinen Anruf.
Ja,
für
dann noch einen schönen Abend.
Abermaligen Anruf, immer wieder spannende Anrufe.
Ja. Okay. Ja, wenn ich was, sagen wir, Interessantes erlebe, dann rufe ich auch gerne mal an.
Also, ja, super. Und du erlebst immer wieder interessante Dinge.
Ja, ja. Ja. Aber das war wirklich gruselig, muss ich schon sagen. Also,
hört sich an, ja. Absolut. Okay. Dann.
Ja,
danke.
Dann bis nächstes Mal.
Bis nächstes Mal. Ciao.
Tschüss.
Ich möchte vielleicht gegen Ende jetzt noch einmal auf was, ja, fast schon Bodenständiges kommen. Auf die klassische Vorstellung, die viele ja von außerkörperlichen Erfahrungen haben. Auch das, das hat mich auch, als ich zum ersten Mal von solchen Dingen gehört, am meisten fasziniert. Dass man nämlich jetzt nicht so wie Jana, Mondbrötchen, aber nicht so wie zwei, drei Mondbrötchen, aber du hast ja erzählt, also du hast es ja erzählt, ein Mondbrötchen, dass du da in einer Parallelwelt warst. Astral, wenn man jetzt so will. Also deine Erzählung von gerade eben, wo du dann rausgehst und es hat keinen Zweifel. Aber es gibt ja auch, also ich meine, ich glaube, Tom Campbell beschreibt es auf jeden Fall in seiner Trilogie auch. Es gibt ja auch verifizierbare Fälle, wo Menschen in der Hier-Realität einfach zum Beispiel beim Freund vorbeigeschaut haben in seiner Wohnung und dort dann ihm beschrieben hat, was er gemacht hat. Ne?
Ja.
Und da hast du also das gibt's schon auch, ne?
Gibt es, und das sind aber relativ wenige Fälle, sage ich mal. Dazu ist die Voraussetzung tatsächlich, dass sie einen sehr ausgeprägten Mentalkörper haben und über den Mentalkörper quasi diese Außerkörperlichkeit erleben und navigieren. Und der ist in der Lage, tatsächlich sehr klar auch die physische Realität anzusteuern und entsprechende Beobachtungen zu machen.
Ja.
Das und sogar auch zu interagieren in gewisser Weise. Monroe hatte auch mal so ein Beispiel, glaube ich, wo er es geschafft hat, er hat versucht, eine Frau in den Po zu kneifen oder sowas. In seinem ersten Buch war das. Ne? Und da war tatsächlich irgendeine Art von Zeichen oder Wahrnehmung später. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Ne? Ich habe auch das Gefühl, dass diese Art der Clownerie, nenne ich das jetzt mal, dass das vom großen Bewusstseinssystem nicht unbedingt unterstützt wird. So wie viele andere Sachen auch nicht unterstützt werden. Da scheint es tatsächlich, ich will nicht sagen, eine Astralpolizei zu geben, aber es gibt schon auch Wesen, die da irgendwo schauen, was ist jetzt adäquat und was ist nicht adäquat und was ist im Sinne der Evolution und was ist vielleicht reines Ego oder eine reine Ego-Befriedigung.
Ja, genau, das System. Ne? Karma Police wird vielleicht Radiohead sagen oder so.
Ja.
Aber ja, das finde ich alles sehr, sehr spannend. Also ich glaube auch, dass das Men in Black-Phänomen da dazu gehört. Ich glaube, das sind Aufpasser. Also wäre jetzt eine Erklärung, keine Ahnung. Gibt viele. Aber deine Bekannte Mars, also ihr Name ist Mars, da gibt es eben auch eine Episode, die in deinem Buch Unsichtbar beschrieben ist, wo sie eben am Beifahrersitz dann auf der A5 plötzlich bei dir auftaucht.
Ja.
Auch irre, muss ich sagen. Aber das kann dann ja jemand wenn es jemanden interessiert, ja gerne nachlesen. Ich versuche da jetzt noch einmal eine Anruferin reinzuholen, die jetzt aber gemutet ist. Also liebe Anruferin, falls, oder vielleicht ist es auch ein Anrufer, aber der Name deutet auf eine Anruferin. Falls du da jetzt einsteigen möchtest, du bist eigentlich schon on air, du bräuchtest jetzt nur was sagen. Aber im Moment wird man dich nicht hören, weil du noch gemutet bist. Moment, ich frage sie noch einmal. Also generell die Bitte, wenn ihr in die Zoom-Session oder so einsteigt oder da anruft, dann wirklich nur dann, wenn ihr auch was sagen wollt. Gut, will jetzt offenbar nichts sagen. Okay, jetzt ist sie ausgestiegen. Gut, dann, ja, also gegen Ende der Sendung kommend, also wir sitzen jetzt da schon fast 3 Stunden und die Zeit verging wieder mal wie absolut im Flug.
Ja.
Du hast eben schon über dieses Heilzentrum, da gibt's dann auch eine Episode von Larissas Heilung. Gibt's da noch irgendeine persönliche Erfahrung von dir oder eine Episode, auf die du jetzt auf jeden Fall am Ende jetzt noch hinweisen möchtest, die wichtig ist, um das Ganze besser zu begreifen, von dem wir heute reden? Und das ist sicher nicht einfach.
Ja, es ist jetzt schwierig, so aus dem Lameng jetzt eine Sache herauszugreifen, ne, weil jede Erfahrung doch auch ihren eigenen Wert hat. Ne, und was ich also auch spannend finde, ist, dass sich so zu unterschiedlichen Zeiten in meinem Leben unterschiedliche Räume öffnen. Ne, und das scheint nicht immer nur nach meinem persönlichen Interesse zu gehen, sondern da scheint auch irgendwo etwas orchestriert zu sein. Ich habe zum Beispiel sehr lange keinen Zugang zu den niederen Astralebenen gefunden, was Jürgen Ziebe sehr einfach besuchen kann. Und ich kenne auch andere, die sich da tummeln. Und ich denke so, warum kann da jeder hin, nur ich nicht? Und ich weiß den Grund dafür heute nicht. Ich habe eine Ahnung, aber so hat jeder Astralreisende auch immer seine eigenen Räume, die er erforschen kann. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, wie sich das im Laufe der Zeit ändert und dann immer wieder was Neues dazukommt, damit sich dieses Bild auch der Realität, der großen Realität, so ein bisschen komplementieren kann. Interessant finde ich die Begegnungen mit Verstorbenen. Ne? Also jetzt mal zum Beispiel mit meinem Vater, das ist vielleicht auch eine Geschichte, die sehr prägnant war für mich. Mein Vater hat sich im Februar 2024 das Leben genommen. Und natürlich ist mein tiefer Wunsch gewesen, ihn astral zu treffen, um gewisse Antworten zu bekommen. Aber das ist so ein emotional geladenes Event gewesen in meinem Leben, dass ich da erstmal wirklich durch die Trauer musste, in die Klarheit kommen musste, damit sich überhaupt dieser Schleier lüften kann. Und dann hat sich irgendwann dieser Moment ergeben, wo ich ihn treffen konnte. Und das ist unglaublich heilend gewesen. Ich habe zwar nicht die rationalen Antworten bekommen, die ich mir erhofft habe, die mein Ego gerne gehabt hätte, aber er hat mich mit einer Betrachtung seines Lebens und seines Todes versorgt, die mir tatsächlich Frieden gegeben hat. Und da darf man vielleicht auch ansetzen, weil es kommt immer die Frage, wozu denn Astralreisen? Ne? Wer braucht denn sowas? Wir haben doch hier, es gibt doch einen Grund, warum wir hier inkarniert sind. Da müssen wir doch nicht über den Tellerrand gucken. Ich denke, dass das extrem bereichernd sein kann. Es kann extrem heilend sein. Es kann uns die Angst vom Verlust der Existenz nehmen, auf der alle anderen Ängste in unserem Leben basieren. Egal welcher Natur die Ängste sind.
Ja.
Und das kann uns eben auch helfen, einen Raum zu schaffen und mit zu manifestieren, in den wir uns begeben nach unserem physischen Tod, damit man nicht so verloren ist wie manch anderer.
Ja, Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Also
ja.
Vielleicht auch noch zu erwähnen, das Ganze geht halt nicht an am Abend. Also wenn man sich auf sowas einlässt oder an einem Wochenende, dann wird das eine längere Reise. Ne? Also dein erster Aufenthalt in den Blue Ridge Mountains von 6 Tagen wurde gefolgt von vielen weiteren. Aber ja, ich sage mal, viele Wege führen nach Rom. Also und es gibt viele sehr individuelle Zugänge dazu, ja. Aber jeder kann das, ne? Wenn er wirklich will oder sie wirklich will, oder?
Ja, ich glaube, der Wille ist nicht unbedingt das Ausschlaggebende, sondern die Fähigkeit, sich hinzugeben und das Ego ein bisschen aus dem Weg zu schieben. Ne? Mhm. Und Hingabe ist für mich das wichtigste Wort in Bezug auf außerkörperliche Erfahrungen, weil unser Leben ist natürlich sehr von Wollen geprägt und von Wünschen und die führen sehr schnell in ein Mangelbewusstsein und das ist eine der Blockaden, die eben genau zwischen uns und der Erfahrung stehen.
Ja, also es geht dann natürlich um Meditation als einen der schnellsten oder wichtigsten Wege, wie man ja. dorthin kommen kann. Ne?
Ja.
Und dann geht's ja eigentlich erst los. Ja, unglaubliches Thema. Vielen Dank für deine Einblicke und überhaupt deine Arbeit und dein Tun und die Bücher, die du schreibst. Also ich würde jetzt gern, glaube ich, dein zweites Buch lesen und dann würde ich mich gerne noch einmal mit dir zusammensetzen, zumindest noch einmal, wenn es okay ist für dich. Weil eben diese, ich nenne es mal Welten jenseits der Physis oder diese erweiterte Wirklichkeit, das ist eigentlich etwas, über das wir noch viel mehr sprechen oder über das ich mit dir noch viel mehr sprechen würde, gerne würde. Denn also heute vielleicht eher mal so diese Grundlage noch einmal gelegt, also ich habe es ja auch mit Jürgen Ziewe damals schon besprochen und so weiter, aber ja, ich glaube, das muss man, es ist gut, wenn man das von vielen Seiten kriegt, viele Erfahrungsberichte, viele persönlichen Zugänge, die Menschen gefunden haben, so dass überhaupt einmal dieses Türchen oder diese Tür oder dieses Tor aufgeht. Ja, und was dann dahinter ist, ist, glaube ich, das größte Abenteuer der Menschheit.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also noch einmal, sehr vielen Dank und du bist jetzt ja noch in Deutschland, aber schauen wir mal, vielleicht bist du das nächste Mal schon wieder in Kalifornien, aber das werden wir dann schon sehen. Jedenfalls vielen Dank und alles Gute natürlich für deine weitere Arbeit. Und ja, bin auch sehr gespannt, wo dein Weg dann noch weitergeht. Ne?
Ich auch.
Ja, das glaub ich.
Ganz lieben Dank für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen und zwar so kurzweilig. Ich kann kaum glauben, dass hier 3 Stunden ins Land gezogen sind.
Welcome, das ist das Crop FM Zeitloch.
Okay.
Ja. Ja dann, schönen Abend. Und wir hören uns.
Danke gleichfalls. Tschüss. Okay.
Tschüss.
Crop FM. Radio aus der Vorstadt der Wirklichkeit.
Und das nächste Mal am 12. Juni nämlich. Da werde ich mich wieder mit Sabine Zankolo hier einfinden. Und wir werden ein weiteres Lagerfeuer entzünden. Und vielleicht gibt es da ja einige, die sie vielleicht beim nächsten Mal anrufen trauen. Ist natürlich alles anonym. Und ja, ich finde das schon sehr, 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 sehr interessant, was Menschen da erleben, wie sie es erleben, auf welche verschiedenen Ebenen das führen kann. Ich meine, das... Wow, ich glaube, wir stehen da wirklich erst am Anfang und einer der großen Pioniere ist mit Sicherheit für mich jetzt Tom Campbell, der wirklich das akribisch versucht zu erkunden, zu beschreiben und ja, das großartige Ende von Tom Campbells Buch, wenn man da irgendwie dann dort ankommt durch Meditation oder wie auch immer, dann kann man einfach sagen, Tom, send me und die wissen dann schon, es ist unglaublich. Ja, also super spannendes Thema und das nächste Mal Lagerfeuer und fände ich toll, wenn da Leute anrufen und über ihre persönlichen Erfahrungen in dieser Hinsicht erzählen. Vielleicht auch als Möglichkeit, das neu zu interpretieren. Ne? Vielleicht hat man das jetzt alles im Kontext von irgendwelchen Aliens oder Dämonen oder was auch immer interpretiert. Aber eigentlich, ja, ist es ja sehr, 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 sehr großer Raum unter Anführungszeichen. Ja, also wie gesagt, am 12. Juni wäre das zu hören, 2026. Mir bleibt nur mehr, mich bei Ihnen bedanken und zu verabschieden. Wir hören uns wieder in 2 Wochen am 12. Juni. Macht es gut. It's not the same.